Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 33. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics. Und wie immer nur echt mit Helge. Hallo Helge. Und ich bin Daniel. Helge ist ja voll im Stress. Der arbeitet an was, aber das ist noch top secret.
Naja, ja. Also sagen wir mal so, ja, ist ja klar, dass es um die neue Comic-Serie geht. Und da bin ich jetzt halt gerade, weil ich ja diesmal auch höchstwahrscheinlich ganz alleine die Story und so mache. Und man muss schon sagen, es ist halt wirklich eine eigene Disziplin und man braucht da ein bisschen Ruhe und Geduld für. Und normalerweise, ich habe ja mein eigenes Studio, aber also ich kann Tür zumachen und so weiter, aber nebenan sind halt so Kumpels, sage ich mal, die ja auch irgendwas so, also die so 3D und sowas machen vor allem. Und selbst da ist es mir eigentlich schon zu wirr und zu laut oder zu, also ich lasse mich auch einfach gerne ablenken, muss ich zugeben. Und sich so richtig mal auf so eine Story zu konzentrieren. Also man muss am besten wirklich Internet und Telefon und alles ausmachen. Also ich hatte jetzt letzte Woche mal so eine Art Kreativurlaub so bei meinen Eltern, so Hotel-Mama-mäßig so, Hunger!
Also Schmutzwäsche mitgebracht, hingeschmissen, auf die Couch gelümmelt und dann voll versucht, so eine Art, aktiviert.
Ja. Aber es ist wirklich, ich habe das schon irgendwie genossen und lustigerweise auch meine Eltern waren dann, ach, war schön, dass du mal wieder da warst. Also so ein bisschen länger so, aber ich will jetzt nichts weiter ausführen, aber da konnte ich mich ganz gut konzentrieren auf jeden Fall mal, aber war irgendwie auch witzig zu sehen, wie meine Eltern jetzt eigentlich, wenn man so lange draußen ist, wie meine Eltern jetzt halt so leben, ne? Die sind ja mehr oder weniger, ja, eigentlich auf Rente, aber irgendwie dann auch nicht so. Also die arbeiten beide trotzdem noch weiter so. Aber was die halt, wie die ihren Tag so gestalten, ne? Weil die ja nicht so viel zu tun, naja, ist, also wie gesagt, führt zu weit, aber.
Die hören den Podcast nicht, insofern können wir da ruhig ein bisschen drüber lästern.
Ich glaube, wenn ich denen sagen würde, ah, hier wieder ein neuer Podcast, ich glaube, die würden dann schon, was ist denn das Podcast? Also die kennen sich schon ganz gut aus, aber ich glaube, die würden das dann sogar auch hören. Also
mein Vater hat eine Zeit lang den anderen mit den Serien gehört, aber die Schnittmenge ist halt, also er guckt die Serien auch nicht, der ist nicht so amerikanische Serien, der ist eher so ein guter deutscher Tatort, sag ich mal, oder irgendwas, mit dem er sich verbinden kann. Aber was mir auch aufgefallen ist, immer wenn ich dann zu meinen Eltern, zum Glück hören die das auch nicht hier, komme, wie anders die leben. Also man kann sich da nicht mehr so einfügen wie als Kind irgendwie. Es stört einen irgendwie gefühlt, also man eckt irgendwie mehr an, man hat nicht mehr die Freiheiten, oder die man sich selber erschaffen hat jetzt in seiner Familie. Man hat zwar die Ruhe, also es nervt einen zwar keiner, aber irgendwie möchte man da lieber genervt werden und möchte irgendwie sein Leben führen, irgendwie so unbefangen. Ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich überall so ein bisschen die Richtung, keine Ahnung.
Ja, wobei ich glaube, als man da wirklich richtig gewohnt hat, hat einen das vieles viel mehr gestört, weil es dann immer so, Helge, du hast mal wieder vergessen, die Tür zuzumachen. Und irgendwie, also so ein Zeug halt.
Und hast du den Müll runtergebracht? Und hast du aufgewaschen oder abgewaschen, je nachdem, wo man herkommt. Und keine Ahnung, gesaugt und das gemacht.
Staubgewicht.
Naja, abgewaschen. Naja, keine Ahnung, wir hatten die Diskussion, dass das wohl, glaube ich, regional unterschiedlich ist, ob man aufwäscht oder abwäscht. Jetzt frag mich aber nicht, nachdem ich beides gesagt habe, weiß ich auch nicht mehr, was ich sage.
okay.
Ich musste mich abwaschen, glaube ich. Ja, aber man kann auch das Geschirr aufwaschen. Das klappt auch irgendwie. Es klingt alles beides nicht ganz so falsch. Es ist auch beides möglich, rein vom Duden her. Also insofern ist man da auf der sicheren Seite. Ja.
Das ist
nicht beides verkehrt. Das ist wirklich regional beginnt. Ich mache mal einen kleinen Rückgriff auf den letzten Podcast. Genau. Nicht ganz, also Hunting Down Comics, Ausgabe 32. Wir hatten ja einen ellenlangen Kommentar von Benny Goodman. Irgendwie habe ich den so lange vor mir hergeschoben. 17. November hat er ihn geschrieben. Ich antworte jetzt einfach mal hier. Das andere hatte ich ja quasi erledigt von Cracker Jack Jackson. Was sagst du mal? Der wurde ja gerade kritisiert,
ja,
dass du irgendwas...
Ja, ich sag mal Johnson, jetzt habe ich es auch gerafft. Ja, Cracker Jack Jackson, ja.
Dieser Tipp von, auch nochmal an dieser Stelle, American Alien, diese Superman-Geschichte, grandioses Buch. Also wer viele, viele Künstler haben will, wer diese Epoche von Superman, ich kann ja mit Superman per se nichts anfangen, aber das ist ein Buch, das man wirklich auch mal als Superman nicht so ambitionierter lesen kann. Tolles Ding. Also nochmal vielen Dank an Cracker Jack Jackson. Ach Mensch, du weißt schon. Say G. CG, so rum, nicht CG. Und er hatte dann, Benny Goodman hatte dann nochmal geschrieben, dass er das halt, dieses Lesen in Trades, also Quatsch, nicht Trades, in Heften ganz interessant findet. Und da muss man manchmal wirklich in der Tat relativ schnell sein, dass man diese ersten Nummern kriegt. Aber man kann, und das als kleiner Tipp, zumindest habe ich das bei Comic Room Hamburg schon oft gemacht, wenn ihr wirklich mal eine Ausgabe habt, die nicht mehr gelistet ist bei denen, also die geht ja raus, dann einfach mal eine E-Mail schreiben und nachfragen. Irgendwie könnt ihr immer mal noch was besorgen, und wenn sie es nicht besorgen können, sagen sie es dir auch, und dann
genau, also manchmal bestellen die das einfach nochmal nach aus den USA, genau. Einfach mit der nächsten Lieferung. Das funktioniert manchmal, genau.
Und da hatte ich nämlich schon ein paar Sachen, wo ich dann das so gerne vollständig haben wollte irgendwie. Und da war irgendwie raus und dachte mir, oh, es fehlt mir hier von 4 Heften die Nummer 3. Und dann schreibst du dir an und sagst, ja, kein Problem. Oder schreibst auch manchmal so, nee, geht nicht. Und eine Woche später kam dann, wir haben es doch noch irgendwo gekriegt. Also geht alles irgendwie. Dann hat er, also Benny Goodman, noch einen Tipp.
Einen ganz guten Tipp hat er noch, genau.
First, ne? Ja, Image First, das gibt es immer mal wieder. Jetzt das aktuelle hatte ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein ganz, ganz neues ist, weil Hack und Slash ist ja auch schon relativ alt. Aber diese ersten Hefte sind wirklich meistens cool gemacht. Manchmal gibt es auch so, weiß ich nicht, so, es gibt entweder Trade Paperbacks, wo dann so aus dem Verlag, weil, keine Ahnung, 5, 6 Hefte, die ersten Hefte drin sind. Müsste mal gucken, die heißen dann, wie heißen denn die auch so ähnlich irgendwie? Wie Image First oder irgend sowas. Die kann man auch empfehlen. Und zur letzten Frage bei Snotgirl. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe momentan auch so viele andere Bücher und Zeugs. Bin ich momentan noch nicht weiter dran geblieben. Aber das, wie du schon sagtest, ist halt eine Geschichte, wo man sich so plätscher, plätscher, plätscher. Warum lese ich das eigentlich? Bis am Ende dann so, bam, neben dem tollen Artwork natürlich, sagt, hat dann doch einen wieder gepackt. Obwohl das halt ein fieser Trick ist, wenn man so auf der letzten Seite so diesen Cliffhanger bekommt und dann so geködert wird für die nächste Ausgabe. Aber
genau, um das jetzt nochmal ganz kurz einzuordnen mit den Image First, also die Leute, die jetzt nicht gerade die Mail oder den Beitrag hier, die Post gelesen haben, den Post, es ist halt, dass ab und zu bei Image diese Hefte nochmal recht günstig rauskommen für nur 1,50, also zum Reinschnuppern so mehr oder weniger, so ein paar von den ersten Heften einfach nochmal, die besonders erfolgreich oder beliebt waren. Das könnt ihr auch mal gucken, ob ihr sowas findet.
Ich hatte das damals bei Vertigo relativ häufig mal gemacht. Also ich weiß, ich habe gerade mal nebenbei bei Amazon geguckt, da hieß das Vertigo First Cut, First Offenses und First Taste. Und da kriegt man halt so ein, ich mach mal Augen eins auf, also für unter 5 Euro ein Buch, da sind 168 Seiten und bei dem einen sind, also keine Ahnung, 5, 6 Hefte halt drin, 192 Seiten sind das. Und dann kriegt man halt für eine Handvoll Geld, also von diesen ganzen großen Serien, bei dem ist zum Beispiel Brian Wood dabei, Azzarello, also das ist dieses Garb, dann, boah, was war es noch? Egal, müsst ihr aber selber gucken. Also da gibt's halt relativ viele coole Sachen, aber das Letzte, was ist das Neueste in Anführungszeichen von denen, ist halt von 2008, lohnen sich aber immer noch. Ich habe das, glaube ich, damals auch ein paar alte gekauft, kann man immer noch gucken, weil das ist halt, zum Beispiel Jack of Fables, Sculpt, hatte ich gerade schon gesagt, DMC, Crossing Midnight und so. Also da ist eine ganze Menge drin, müsst ihr mal gucken. Die Verlage haben da immer eine eigene Definition, also beziehungsweise eine eigene, wie sie es halt benennen. Und manchmal gibt es das auch nur mit großen Autoren wie Grant Morrison oder mit Garth Ennis oder weiß der Teufel was. Also einfach mal gucken. Gibt's immer mal wieder für eine Handvoll Geld. Und wenn die älter sind, ich sehe gerade hier das eine zum Beispiel, kriegt er gebraucht für 59 Cent. Ich weiß zwar nicht, in welchem Zustand. Plus Versand. Also für 3,59 Euro gebraucht, sehr gut. Alles machbar.
Okay, also bevor wir jetzt richtig anfangen, sorry, dass diesmal so viel davor ist, jetzt nochmal eine kleine Sache. Das ist ja sozusagen die Weihnachtsausgabe. Frohe Weihnachten, hoffentlich liegt lustigerweise bei Daniel lag wirklich schon ein Tag Schnee, richtig krass, so mit Schneeballschlacht und so habe ich schon alles gesehen bei Instagram irgendwie. Jedenfalls, deswegen verlosen wir so ein paar Bücher noch, irgendwie sagen wir nachher nochmal genau, was ihr tun müsst oder könnt, um da mitzumachen bei der Verlosung, sind wie gesagt ein paar Sachen dabei. Und eine Kleinigkeit noch in eigener Sache, habt ihr eigentlich momentan irgendwie so einen deutschsprachigen oder meinetwegen auch englischen Comic-Blog, den ihr so verfolgt? Also ich fand ja wirklich immer sehr schön diesen Dreimal Alles. Leider hat der, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber der das gemacht hat jedenfalls, der hatte irgendwie keine Zeit mehr oder auch keine Lust mehr vielleicht oder so. Und es gibt ja noch ein paar andere so, ich meine zum Beispiel Splash Comics fällt mir ein oder Comic Gate oder Comic Report und so. Aber habt ihr irgendwie ansonsten noch so eine kleine Empfehlung für mich oder für uns oder für am besten auch die anderen Leser und Hörer. Würde mich mal interessieren, ob ihr da irgendwas habt. Also was ich ja zum Beispiel immer oft verfolge, sind halt im Amerikanischen dieses IGN. Das ist halt auch gleichzeitig für Filme und Videospiele, also so, oder Serien auch. Also eigentlich alles, was so interessant ist, so ein bisschen immer die Neuigkeiten. Und da finde ich halt auch immer viele Sachen über Comics. Aber vielleicht habt ihr da auch noch einen Tipp.
Und okay, der aber Autor von dreimal alles war Christian Maywald. Das Interessante, das habe ich dann, ich habe ein dieses Comic-Jahrbuch 2016 bekommen. Vielleicht mache ich da mal noch einen kleinen, also erstmal werde ich es nochmal verlinken, weil das ist wirklich ganz gut, hätte ich nicht gedacht. Und ja, das sind viele kleine Verlage auch, also der Jaja-Verlag nochmal vorgestellt. Und unter anderem auch ein Bericht über diesen dreimal alles Info. Blog, wobei der sich ein wenig überholt hat, weil es den Blog ja nicht mehr gibt und eigentlich nachdem er in Erlangen die Auszeichnung für, ich sage jetzt mal, besondere Verdienste,
beste Newsseite oder
ja, irgendwas oder bekommen hat, danach ist er ja quasi offline gegangen, was ein bisschen schade ist. Also man hat dann schon anerkannt, aber wie gesagt, es ist halt eine brotlose Kunst in gewisser Weise. Da kann man halt nichts verdienen und es, also nicht verdienen, aber irgendwie einen Gegenwert haben und es geht halt unheimlich viel Zeit drauf. Das merken wir ja schon bei unserer Geschichte. Aber genau. Wie gesagt, wir wollen uns nicht beschweren, wir machen das gerne.
Ja, das also wir können jetzt mal kurz ein bisschen anteasen, was wir diesmal für Bücher haben. Also ich habe verschiedenste Sachen wieder dabei. Diesmal nicht so viel, wie gesagt, weil ich viel fürs Comic wieder gearbeitet habe. Und ja, ich mache ja auch, wie gesagt, noch so Buchcover und so ein Kram. Jedenfalls habe ich einmal so eine Graphic Novel mit einem sehr, sehr ernsten Thema. Das nennt sich Das Attentat. Dann habe ich was eher ja so in Richtung Pulp, Science-Fiction-Krams, Black Science. Ursprünglich von Image. Ich habe jetzt die sehr schön aufgemachte Splitter-Version und dann habe ich noch die Welten von Yaxin aus dem Popcorn-Verlag. So ein Märchen, fast gar nicht mehr als Comic zu bezeichnen. Also wirklich drei sehr unterschiedliche, schöne Sachen. Was hast du denn am Start?
Ich habe Kingsway West. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich mir nur allein wegen des Covers gekauft. Werde ich dann gleich nochmal drauf eingehen. Dann The Lost Boys. Da werden bei dem einen oder anderen sicherlich die Glocken...
Klingelingeling.
Genau.
Ja, bei mir zum Beispiel.
Und eine Sache, ein Autor neben Brian K. Vaughan, gibt es noch einen Autor, wo ich quasi alles blind erstmal kaufe, was der rausbringt. Terry Moore hat wieder ein neues Werk rausgebracht. Motor Girl. Grandios. Und ich bei mir, wie gesagt, das Beste immer zum Schluss. Vielleicht nicht das Originellste, aber das, was mich am meisten gepackt hat. Originell ist ja immer die Frage, was hat man sonst schon so gelesen und stuft es in dem Moment ein, wenn man wenig anderes liest, ist vielleicht irgendwie alles originell, aber wenn man schon so ein paar auch Bücher, Romane liest, gibt es immer mal Parallelen, wo man sagt, das kommt einem so halbwegs bekannt vor, ne? Nicht abgekupfert, aber trotzdem, was mich am meisten gepackt, ist Eclipse, wieder mal ein Top-Cow-Buch, wobei ich ganz ehrlich sagen wollte, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass die so einen gewissen Hausstil haben, diese einzelnen Verlage für mich. Und wenn ich mir dieses Buch angucke, hätte ich das eher Onipress zugeordnet, weil eben das für mich vom Zeichenstil her so ähnlich aussieht. Egal. Also, das sind meine Bücher.
Ja, und ich du darfst eigentlich gar nicht verraten, dass das Beste immer am Schluss kommt, sonst spulen alle irgendwie vor.
Finde
ich ja interessant, weil The Lost Boys, das hatte mich natürlich auch interessiert, zum Beispiel, und dass das jetzt nur an Platz 2 dann ist, bin gespannt.
Ja, das liegt aber daran, dass Terry Moore war ja, für mich ist, wie gesagt, das ist so einer, ja, der Götter, der macht ja alles selber, ne? Der schreibt und zeichnet, wäre auch das Beste gewesen, aber irgendwo muss ich sie einsortieren. Ich meine, man könnte auch gut sagen, die letzten drei sind alle Platz 1, aber ist auch blöd.
Insofern
das
ist die erste Scheiße.
Das ist auch nicht wirklich, es war nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Liegt aber daran, dass die Geschichte, vielleicht fange ich einfach mal an mit dem ersten.
Genau, wollte ich gerade sagen, bevor wir lange
das so erste, in Theorien vergehen. Du kannst ja vielleicht mal nebenbei googeln, dir das Cover anschauen. Spricht dich hundertprozentig auch an, denn man sieht eine, ich sage, asiatisch angehauchte Dame in so einem, wie heißen die Umhänge bei denen? Die haben irgendeinen Namen, komme ich nicht gerade nicht drauf.
Kimono
genau. Lange schwarze Haare, so ein goldenes, glänzendes Schwert. Dann so ein Western-Cowboy-Typen und der hat einen Drachen auf der Schulter und natürlich die Hand an der Waffe.
Denkt man gleich so ein bisschen natürlich an Game of Thrones, obwohl es natürlich ganz anders ist, aber so ein Drachen auf der Schulter ist natürlich seitdem Trademark Game of Thrones so ein bisschen.
Ja, hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, aber ich mag auch Game of Thrones nicht. Muss ich mich mal hier outen? Ist eine Serie, die ich irgendwie keinen Zugang finde.
Sterben zu viele oder was?
Nee, keine Ahnung. Es spricht mich nicht so an. Ich habe zweimal, glaube ich, versucht, irgendwie da reinzukommen, aber klappte nicht so ganz. Aber der Autor dieser Serie, also...
Das Coole ist auf jeden Fall ganz kurz mal, also das Coole daran ist natürlich sofort diese Mischung aus irgendwie, man denkt halt gleich an so eine Mischung aus Western, Samurai, also Martial Arts Kram
und dann noch Fantasy Orient,
mit dem... Ja, und dann noch Fantasy dabei mit dem Drachen. Also es ist irgendwie ganz, ja, vielversprechendes Cover, hast du auf jeden Fall recht.
Genau das ist das. Also dieses vielversprechende Cover und diese Mischung aus allem macht es aber auch im Buch dann für mich zumindest schwer, es einzuordnen. Das fängt schon damit an. Das ist, da wollte ich gucken, da bin ich einfach mal jetzt so frei und google das nebenbei. Es geht nämlich um einen gewissen Dr. Arnold Uhrmacher. Also der heißt wirklich Uhrmacher in dem Buch und mir war jetzt nicht ganz klar, John Arnold Uhrmacher.
Hat sie wirklich
gibt, meinst du? Naja, weil die sagen hier, der ist derjenige, der New York mit auf dem Reißbrett entworfen hat irgendwie, und ich dachte mir, man nimmt das ja irgendwie nicht so ganz, aber John Arnold war der Uhrmacher und Erfinder sehr zuverlässiger Schiffschronometer. Okay, also war doch nicht das, was da steht, aber angehaucht, diese Figur gibt es jedenfalls trotzdem, und das ist der Anfang. Fangen wir mal mit dem Anfang ein bisschen an, und der hat die Existenz von rotem Gold, Red Gold, bewiesen oder vermutet oder gesagt, pass auf, er hat die Theorie aufgestellt, dass es das gibt, und das ist die Substanz, die einen irgendwie ganz, wie soll man sagen, unerklärbare Sachen in der Wissenschaft eben verursacht, also eine Art, Stein der Weisen oder irgend sowas in der Richtung oder so, ein Elixier, mit dem man irgendwas machen kann, besonders viel Kraft oder Stärke irgendwie. Und das ist schon so ein Punkt am Anfang, wo ich mir sage, irgendwie so ein, also wo mich wirklich auf der ersten Seite, da sieht man eine Landkarte, so der Wilde Westen, ne? The Wild West. Und irgendwo findet man immer mal dieses rote Gold, und dann wird halt gesagt, und nachdem dieses rote Gold gefunden worden ist, quasi so dieser Goldrausch, den es da mal gab, gab es natürlich dann auch der große Krieg oder ein großer Kampf um diese Ressourcen, weil die halt so machtvoll ist. Und ja, und dieser Titelheld am Anfang, der bleibt halt dann irgendwie zurück. Man sieht halt so wirklich so ein Schlachtfeld, und der Krieg ist eigentlich vorbei, und der hat schon ein gutes Herz irgendwie. Man merkt nämlich, irgendwo ist ein Tier gefangen worden in so einer Bärenfalle, weißt du, dieser Klauenfalle.
Ja, klar.
Und der will den gerade befreien, und da kommen natürlich noch so ehemalige, früher hätte man vielleicht gesagt, so konföderierten Truppen, also irgendwelche Soldaten mit so einem Haftbefehl, und er meint, hey, was wollt ihr eigentlich, der Krieg ist vorbei und der Haftbefehl ist null und nichtig und sowas, und sagt, nee, das Kopfgeld steht immer noch, und wollen ihn verhaften, und natürlich ist er Revolverheld, das sehen wir schon am Anfang, und man weiß natürlich, was da passiert, und er erschießt diese, 4, 5 Leute, wird aber gleichzeitig auch getroffen und trifft dann, das ist wieder so ein wenig kitschig angehaucht, bricht dann, nachdem er alle quasi beseitigt hat, das Tier befreit hat, dann am Boden zusammen und wird dann von seiner zukünftigen Frau gerettet. Sonja, die
ist
so
schön.
Das ist so ein bisschen schmalzig, weißt du, die dann wiederum so eine Mexikanerin ist. Also er wirkt so ein wenig, ich weiß es nicht, eher so europäisch angehaucht. Sie sagt, sie ist wohl eine Mexikanerin und große Liebe. Das Blöde ist nur, und da kommt wieder so ein Bruch, da wird einfach gesagt, dann 5 Jahre in der Zukunft. So, und dann hat man von diesem etwas düsteren Bild, also im Schnee und gerade so überlebt, plötzlich so eine ganz bunte Welt mit Pink oder Rosa, Bäumen, Blüten, gut kann alles blühen und sowas im Hintergrund. So stellt man sich so wie früher bei den Indianerfilmen, so diese Prärie mit diesen bräunlichen, also Grand Canyon mäßig so ein bisschen im Hintergrund. Und dieser starke Kontrast, und es gibt irgendwelche Wesen, also er sammelt anscheinend Bären dort. Gleichzeitig sammeln Bären dort auch Bären, wobei die Bären dort wiederum eher so aussehen wie...
Ein mit Ä.
So. Einmal mit Doppel-Ä und einmal mit Ä. Und jedenfalls sehen die aber auch eher aus wie dicke, fette Menschen irgendwie. Und der unterhält sich mit dem, und der unterhält sich aber auch im Geiste mit seiner Frau, bis dann diese andere Dame auf dem Titel bekommt. Das ist nämlich nicht seine Frau, und die sucht gleichzeitig aber ihn auch noch. Also 5 Jahre später wird er immer noch gesucht, aber was sie, die Dame will, wird noch nicht verraten. Sie hat jedenfalls diesen Drachen, also der auf dem Titelbild auf seiner Schulter sitzt, ist eigentlich ihr Drache, und der ist so eine Art Spürhund, denn sie hat so ein paar Patronenhülsen von diesem Kampf, den wir am Anfang gesehen haben, und der sollte ihn dann suchen und also die Waffe dazu suchen, und er hat aber die Waffe halt, warum auch immer, schon rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Also er ist halt da insofern ganz schön clever. Und natürlich kommen wieder diese Konföderierten mit ans Werk, wobei, und da ist dieser Bruch halt, diese Zäsur, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Irgendwo im Hintergrund sieht er, nachdem die Dame wieder weggeritten ist, weil der Drache in eine andere Richtung geflogen ist, was brennen. Und anscheinend ist das seine Heimat. Also du siehst so einen Garten, du siehst so Häuser, so ein Wasserrad und alles steht in Flammen, und er ruft seine Frau. Die Frau findet er natürlich logischerweise nicht, warum auch immer. Gleichzeitig kommen dann diese, Konföderierten, die nicht die Konföderierten sind, das sind irgendwie die Truppen der König. Königin irgendwie. Und die beiden, also die auf dem Pferd mit dem Drachen und er, die sind ja eher so Outlaws, die sich der Königin nicht unterwerfen wollen. Und naja, wie das halt immer so ist, die königlichen Truppen zeigen ihre Dominanz. Dann die haben natürlich diese Sache da angezündet und er trifft dann dazu. Und die Truppen haben zwischenzeitlich diese asiatisch angehauchte Dame schon gefangen genommen. Und naja, wie soll es auch anders sein? Das erwartet man. Er befreit sie nachher quasi, schießt da nochmal wild um sich, rettet sie in letzter Minute. Sie weiß dann natürlich, dass er dieser Kingsway, also dieser Outlaw ist, den sie eigentlich gesucht hatte. Und dann kommt am Ende nur noch so ein kleiner, also da ist quasi eigentlich schon Schluss. Es ist nicht viel passiert. Also außer, dass die beiden sich halt gefunden haben, die Frau weg ist, die wir dann weiter nie gesehen haben. Und wir machen einen Sprung zurück in die, zu diesem Uhrmacher vom Anfang, also diesem Entdecker dieses roten Goldes. Und irgendwie müssen die ein Amulett gehabt haben, diese Frau, diese asiatische, wenn ich ein bisschen wirr rede, einfach nochmal zurückspulen, diese asiatische Frau und der Kingsman, also dieser Outlaw, das, sobald man es rausnimmt, quasi so wie so ein, auf dem Radar so ein Ping macht und der Uhrmacher, die in so einer Mine arbeiten, wo dieses rote Gold gefördert wird, schickt jemanden los, die mit diesem roten Gold irgendwie in Berührung gekommen ist, keine Ahnung, jedenfalls ist das auch so eine Art Kopfgeldjägerin, die aber gleichzeitig Flügel hat und fliegen kann, also wie gesagt, dieses rote Gold ist sehr mächtig, also zum einen kann es halt...
Also wurde sie dadurch verwandelt?
Vermutlich, nee, das wird noch gar nicht weiter ausgeführt oder ausgelegt, sondern wird nur so am Rande gesagt, dass das eben, dass sie den Anblick immer noch sehr seltsam finden und dass ich lege den Schluss nahe, dass die da irgendwie dadurch verwandelt worden ist und naja, und dann ist so letzte Einstellung, so eine ganze Seite, man sieht halt irgendwie so ein riesiges, ja so eine Art Dampfschiff, eher so Wassergleiter irgendwo im Sand liegen, so quasi die Arche Noah mit vielen Kanonen an der Seite und dann ist erstmal Schluss. Das Buch an sich, man braucht wahrscheinlich ein paar Hefte mehr, würde ich einfach mal vermuten. Denn ansonsten wäre es einfach so, man ist da hier ein bisschen aufgeschmissen. Also ich habe da ein Problem damit, irgendwie das weiterzulesen, weil es mich nicht so ganz gepackt hat in der ersten Ausgabe. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass du willst da wissen, okay, das rote Gold und warum kann die eine Dame fliegen und was will diese Asiatin jetzt davon? Anscheinend sind die beiden ja nachher auch, also dieser Revolverheld und die Asiatin, die Titelhelden. Und trotzdem fehlt mir so noch der Funke. Also der wäre vielleicht im zweiten Heft dann übergesprungen. Ich weiß es nicht, also ich fühle mich dann so ein bisschen ratlos, in welche Richtung das geht. Der Autor dieses Heftes, Greg Peck, den könntest du unter Umständen kennen, denn der hat nämlich ganz, ganz viel für Hulk gemacht und ansonsten der Zeichner Mirko Kolak und der Kolorist Will Quintana sagen mir beide nichts. Das Artwork ist super, an dem gibt es wirklich nichts auszusetzen, nur an der Zugkraft der Geschichte, auch wenn die für sich genommen irgendwie cool ist. Fehlt mir noch so ein bisschen der Funke. Also manchmal ist ja einfach so, man liest sowas, findet es gut und ein bisschen so das letzte Quäntchen fehlt noch. Und das ist bei mir der Fall. Wie gesagt, könnte problemlos im zweiten Heft beseitigt werden, weiß ich nicht. Ansonsten von Dark Horse erschienen, die erste Ausgabe. Insofern wirklich eine nette Geschichte. Hat mich so ein bisschen auch so am Setting, so an dieses Manifest erinnert, weißt du, was wir bei von Crosscode schon besprochen hatten. So
Manifest Destiny, ne?
Manifest Destiny. So in diese Richtung könnte man es ein bisschen einstufen. Glaube ich mal, geht es auch so ein wenig. Und ja, wie gesagt, ein wenig verwirrend lässt es einen zurück durch diese Vielzahl von Elemente und keines wird so am Ende so richtig komplett bedient, aber mal gucken. Also trotzdem, Daumen hoch, aber mit Abstrichen, wenn man sich das Tool, wenn man das Genre mag, wenn man zum Beispiel Manifest Destiny gemocht hat, dann vielleicht lieber gleich zwei Hefte, die ersten beiden Hefte holen, dann hat man, glaube ich, da einen besseren Einblick, ob einem die Serie dann tatsächlich gefällt. Ansonsten könnte es etwas, ja... fraglich sein, sagen wir mal so.
Klingt alles ein bisschen wirr und ein bisschen fast zu abgefahren für mich,
Definitiv liegt, in dem Fall liegt es definitiv an mir, aber es sind halt einfach auch zu viele einfach Elemente, die hier und so Sprünge, weißt du, die Frau ist auf einmal weg. Ich meine,
der Zeitsprung.
Ja, das, und dann 5 Jahre irgendwie die Zukunft und dann dieses rote Gold, wo keiner so richtig weiß, was es eigentlich ist, außer dass es halt anscheinend
wertvoll.
So Zwitterwesen, ja, so, also eine hohe Explosion. Erst dachte ich am Anfang nur, es ist so wie so ein, ja, irgend so ein Sprengstoff-Dynamit, genau. Aber dann hast du halt hinten diese Figur da und du hast halt auch diese Drachen in dieser Welt. Also es hat halt alles schon so einen leicht Fantasy angehauchten Charakter, der durchaus spannend sein kann. Aber wie gesagt, naja, ich hatte schon gesagt, mir fehlt noch so eine, irgendwie das Quäntchen halt, um dann wirklich so richtig packend zu sein. So, mehr will ich aber auch nicht sagen. Kingsway West von Dark Horse. Man muss das Genre mögen und man sollte sich auf Heft 2 wahrscheinlich einstellen.
Ja, so. Also von diesem sehr, sehr abgefahrenen Kram, so fantastischen Kram, zu einem sehr, sehr geerdeten Thema. Und zwar das Attentat bei Carlsen Graphic Novel erschienen. Und zwar ist das Ganze nach einem Bestseller-Roman von Jasmina Kadra, heißt sie. Nie gehört, ehrlich gesagt. Aber ja, wie gesagt, also eine Umsetzung eines Romans eigentlich. Und die ganze Geschichte, die spielt in Tel Aviv. Also man sieht hier auch auf dem Cover direkt irgendwie diese, so ein bisschen die Skyline, sage ich mal, von Tel Aviv. Und dann sieht man, wie so vier Ärzte mit diesen typischen Kitteln in die Richtung so Horizont gucken, wo Qualm hochsteigt. Und ja, kann man sich schon denken, dass es halt ja ein Attentat da hinten stattgefunden hat. Und ja, egal. Jedenfalls, die Geschichte spielt dann halt auch in Tel Aviv. Unser Protagonist ist dann Palästinenser und Chirurg in einem Krankenhaus. Und wir starten in einer Nacht, oder nee, eigentlich an einem Tag, nachdem ein Selbstmordattentäter ein Massaker in der Innenstadt angerichtet hat. Und er versucht halt im Krankenhaus Leben zu retten. Und ja, man bekommt dann direkt auch mit, wie das sich so ungefähr zuträgt. Also diese Leute, die, also man merkt gleich so ein bisschen den Rassismus. Der eine Typ zum Beispiel, der will dann nicht von ihm operiert werden, obwohl sein ganzer Magen offen ist. Und zwar will er nicht operiert werden, weil er halt Araber ist und ihm irgendwie nicht vertraut. Und er, aber wie gesagt, das ist so seine Berufung und er will dann eigentlich auch die Nacht durchmachen, wird dann aber nach Hause geschickt. Und ja, jedenfalls am nächsten Tag kommt dann die Nachricht, die Hiobsbotschaft sozusagen, dass seine Frau unter den Opfern war. Und sie soll, also jetzt kommt der nächste, jetzt kommt eigentlich der richtige Schock, sie soll die Attentäterin gewesen sein. Und er kann das aber natürlich überhaupt nicht glauben. Und ist sich auch sicher, weil sie ja, nee, kann nicht sein, die ist ja gerade bei ihrer Oma zu Besuch. Und der nimmt sich dann eine Auszeit und versucht herauszufinden in dieser Zeit, wie seine eigene Frau, ohne dass er etwas gemerkt hat, sich radikalisiert hat und wie das vor sich geht halt. Und das ist natürlich, dass da der Ärger schon vorprogrammiert. Also er begibt sich dann halt in Gegenden und Organisationen oder wie auch immer, so in Gruppen, die halt, wo diese kritischen Fragen natürlich nicht gewollt sind. Und der Chirurg begibt sich dann mehr oder weniger auch in, oder was heißt mehr oder eher mehr in Lebensgefahr. So. Ja, wie gesagt, das ist so ein Thema. Also ich hätte die Graphic Novel ehrlich gesagt selber wahrscheinlich gar nicht gekauft, weil die erstmal so ein bisschen so trocken aussieht. Also ich habe es ja auch nicht gleich gelesen. Die ist jetzt schon, naja, so ein Jahr oder so habe ich das bestimmt schon rumzuliegen. Aber Carlsen, das ist ja der Verlag, also mein Verlag quasi, wo ich halt auch Alisic und so rausbringe, und die haben mir das halt mal in die Hand gedrückt und irgendwie hat es mich doch mal interessiert, weil eigentlich mag ich so eine Geschichten schon, oder also man muss schon echt ein Faible für solche Geschichten natürlich haben, und es ist aber auch wirklich sehr, sehr gut gemacht und zeigt auch die Stärken so ein bisschen von Comics überhaupt. Also ich habe den Roman jetzt nicht gelesen, aber hier ist halt teilweise also sehr bildhaft gearbeitet. Also es gibt hier zum Teil so, so die Gefühlswelt des Protagonisten wird hier manchmal auf etlichen Panels ohne überhaupt eine Sprechblase dargestellt, also mit so ganz ruhigen, ganz tollen Bildern, was da auch so ein bisschen vielleicht an diese ruhigen Passagen manchmal in Mangas erinnert. Also das Bilder sagen halt doch oft mehr als 1000 Worte, merkt man da einfach, dass ja, das ist halt wirklich sehr, sehr faszinierend, halt auch diese Sache, also keine Ahnung, ob das alle faszinierend finden, aber ich finde es irgendwie faszinierend, was bringt einen Menschen wirklich dazu, für eine Idee zu sterben. Also es klingt jetzt sehr positiv, so ist es natürlich nicht gemeint. Immerhin reißen die ja auch andere Menschen mit in den Tod, aber ja, also was einen Menschen wirklich dazu bringt, das ist halt, denke ich mal, für so uns hier, die hoffentlich für euch auch irgendwie eine Sache, die ja nie in Frage kommt und trotzdem irgendwie so eine komische Faszination halt ausübt, auf mich jedenfalls, wie sowas passieren kann. Also ich gucke mir auch oft so eine Dokus an, oder ich habe auch zum Beispiel zu der Zeit von Bin Laden oder so habe ich auch viel über ihn oder über die Al-Qaida gelesen, weil ich das halt irgendwie ja einfach interessant finde. Genau, der Roman, nachdem dieser entstand, ist ja, also ist halt wirklich nicht umsonst ein Bestseller, das merkt man dem Comic halt auch an. Und das Attentat ist auf jeden Fall eine sehr, sehr auffühlende Geschichte. Also man darf hier natürlich keinen Actionfilm erwarten. Das Comic ist halt wirklich eher so eine, wie so ein realistischer Ablauf, wie sowas halt laufen kann. Wobei, ja, ich darf jetzt nicht zu viel vom Ende natürlich verraten. Jedenfalls vielleicht auch nochmal so eine kleine Passage oder so. Also ich hatte erzählt, dass ich bei meinen Eltern jetzt vor kurzem war und ich hatte den Comic da oder das Comic da bei meinen Eltern vergessen. Und nächstes Mal irgendwie, als ich mit meiner Mutter gesprochen habe, hat sie halt mir erzählt, dass sie total schlecht geschlafen hat, weil sie den Comic halt gesehen hat und es irgendwie interessant fand und dann gelesen hat und dann konnte sie irgendwie die Nacht halt nicht schlafen, weil die Geschichte sie so sehr aufgewühlt hatte. Also wie gesagt, schon eher harte Kost, aber sehr, sehr gut gemacht und interessant.
Ich finde auch diese Schnittmenge ist eigentlich, also das Setting ist genial gewählt. Auf der einen Seite hast du halt diese Ärzte, die halt eigentlich losgelöst von dem religiösen Hintergrund oder der Nationalität oder sag ich immer helfen. Und dann hast du halt in gerade in so einer Stadt wahrscheinlich, also in so einer palästinensischen Stadt, dieses Problem, dass du jemanden hast, der dir helfen will, aber die halt irgendwie rein kulturell so verfeindet sind, dass die sich nicht helfen lassen wollen. Ich meine, gab es bei uns ja, in der nahen Vergangenheit auch irgendwie oder gibt es immer noch oder in Amerika, wenn sich der eine dann von nur weil er eine andere Hautfarbe hat, nicht anfassen lassen will oder behandeln lassen will und diese Idiotie, die dahinter steckt und dann, wie du schon sagtest, also dieser Moment zu sehen, wie wird man so radikalisiert. Also man kann sich ja irgendwie immer schlecht vorstellen. Man kann sich zwar vorstellen, dass wenn man irgendwie in einem Regime aufwächst, wo man unterdrückt wird, irgendwie sagt, okay, man möchte sich befreien, also möchte dort raus. Aber das ist noch so ein Szenario.
Wenn man halt wirklich in so einem Land eigentlich die ganze Zeit lebt, was einem eigentlich wahrscheinlich auch die meiste Zeit gut gewollt war, also so gegenüber gestanden hatte, ne? Und dann auf einmal dieser Punkt, also ja, und dann nicht mal dem eigenen Ehemann dann davon zu verraten und so, etwas davon zu verraten. Aber ja, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, dieser Alltagsrassismus ist auch toll irgendwie dargestellt, weil ja, also sie leben zwar nebeneinander, aber durch diese ewigen oder diese Anschläge, die halt laufend vorkommen, halt trotzdem mit so einer gewissen Grundskepsis den arabischen Israelis sozusagen gegenüberzustehen oder Palästinensern. Das ist ja, war jedenfalls sehr interessant.
Was ist bei eigentlich im Vordergrund für dich gewesen? Die Geschichte selbst, also die Dialoge per se oder die Bilder, was war beeindruckender oder war es dann diese Gemischung aus beiden? Weil ich habe ja mal geguckt, also du kannst ja so ein bisschen reingucken. Per se, wenn du nur die Bilder anguckst, also visualisiert diese Geschichte verfolgst, gibt die ja per se erstmal, zumindest auf den ersten Seiten, die man so sieht, nicht viel her. Das ist halt das der Alltag des Krankenhauses, bis es dann eben dieses Attentat gibt und diese ganzen Ärzte, also wahrscheinlich knallt es irgendwo ganz laut, alle gucken zum Fenster, rennen aufs Dach und sehen im Hintergrund, was auf dem Cover schon zu sehen ist, eben diese Rauchwolke, wobei nicht ganz klar ist, was das eigentlich ist.
Es wird nicht mal gezeigt, das Attentat richtig, wie das stattgefunden hat.
Genau, und dann kommen halt die ersten Unfallwagen, ne, des Attentates, also der Opfer des Attentates dann im Krankenhaus an.
Also es ist natürlich ein Thema, was visuell jetzt vielleicht nicht so viel hergibt, sage ich mal, aber es ist halt trotzdem irgendwie toll umgesetzt. Also die Zeichnung, auch wenn ich das erstmal so aufblätter, denkt man vielleicht, naja, ist jetzt irgendwie vielleicht nicht so sonderlich gut gemacht, aber was halt wirklich total toll eingefangen ist, sind halt so eine ganz, so sehr natürlichen oder so Bewegungen, Stimmung, Mimik, Gestik, also so, wenn wie Leute so resigniert irgendwo sitzen und dann doch irgendwie dann auf einmal sauer werden, also wo das Gemüt dann so umschwenkt oder also so eine Umarmung oder so, wie viel, da steckt dann zum Teil viel Kraft dann auf einmal in den Zeichnungen. Und halt, wie ich auch gesagt habe, diese Passagen, wo dann teilweise, also es gibt auch so eine Kampfpassage, wo dann ohne Worte ausgekommen wird, aber halt auch gerade diese ruhigen Momente, wo man immer sieht, wie der Mann halt einfach total down ist, weil, ja, was ist mit meiner Frau passiert und wo da wirklich einfach so eine Trauer so toll rübergebracht ist, ohne jetzt jedes oder überhaupt ein Wort zu benutzen. Das ist echt sehr, sehr stark dann auf einmal.
Also da ist es wahrscheinlich dann wirklich die Kraft des Bildes. Aber man muss wahrscheinlich auch dann ein gewisses Faible haben, solche Geschichten zu lesen. Und es ist jetzt kein Entertainment-Buch, ne, was man aufmacht, um gute Laune zu haben. Das muss man vielleicht dazu sagen. Aber es wirkt sehr interessant. Und ich denke mal, ich habe mal geguckt, sie schreibt ja relativ viele Bücher, also in diesem, ich sag's mal, wie sagt man so, Kulturkreis oder aus diesem Umfeld wahrscheinlich auch so dieses, dieser palästinensischen Besonderheit, nennen wir es mal so einfach, die da vorherrscht und weiß, was ich schreibe. Und das in Bildern zu sehen, nochmal so visualisiert, kommt dann schon gut rüber.
Ja, also ich sag mal, der Begriff Graphic Novel wird ja immer so ein bisschen überstrapaziert und ich bin ja auch so, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich mich da positionieren soll, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde, aber in dem Fall heißt es vielleicht auch einfach wieder, dass es so ein typisches Buch ist, was man halt auch seiner Mutter oder irgendjemand mal geben kann, der normalerweise vielleicht keine Comics liest, weil es wirklich ein, also da gibt es halt eben nicht die den Cowboy mit dem Drachen auf der Schulter, sondern es ist wirklich halt einfach eine sehr ernste Geschichte, die halt bestimmt als Roman auch super funktioniert, aber halt auch die Stärken des Comics einfach nochmal aufzeigt und so ein bisschen vielleicht auch so ein Einstieg sein kann in die Welt.
Na, wo so intellektuell so ein bisschen was auch dahinter steht wahrscheinlich, also so ein bisschen Substanz, also was die meisten Leute ja bemängeln, die sich mit Comics nicht so befassen, die sagen, ah, das sind bunte Bilder, das ist alles nur Kitsch und Quatsch und hier Donald Duck und hat null Wert und in dem Fall ist halt auch noch, wird auch Geschichte transportiert und das auf ziemlich ja, gelungene Weise dann wahrscheinlich.
Ja, wobei natürlich, also ich finde ja immer, dass man auch in so, weiß nicht, Science Fiction oder Fantasy oder so, da kann man ja auch sehr, sehr viel, weiß nicht, Politik und Gesellschaft und sowas einbringen, aber es gibt halt einfach Leute, die per se da schon abgeschreckt sind, wenn sie halt einen Drachen oder weiß nicht,
nee, das meine ich, aber man muss sich halt drauf einlassen. Und hier ist wahrscheinlich der Einstieg dann einfacher zu sagen, da ist wirklich was dahinter, genau. Das ist nicht nur so Effekthascherei.
Ja, wie gesagt, meine Mutter, die, ich weiß nicht, normalerweise greift sie, glaube ich, auch nicht sofort zu, wenn ich da irgendwas mal, einen Comic mal vergesse, aber das war dann was, was sie interessiert hatte.
Mal aus Versehen liegen lasse.
Doch, tatsächlich.
Naja, schon klar. So, dann kommen wir zu meinem nächsten, man könnte fast sagen, naja, gute Laune Comic ist es definitiv nicht. Ich fange mal mit dem Autor an, Tim Selle, den ich mag, spätestens seit, wir hatten es heute auch schon mal ganz kurz erwähnt, Hack and Slash. Dann,
kann ich mal ganz kurz nochmal zwischen reingrätschen? Also ja. Du redest jetzt doch über Lost Boys gerade,
die Lost,
ne?
Boys, genau.
Das ist doch auch dieser Film mit Kiefer Sutherland eigentlich.
Genau.
Oder wer
das ist,
ne?
Der,
also es ist auch, es basiert auch darauf, ja?
Ja, also es, man braucht sich ja im Prinzip nur das Cover anzuschauen von The Lost Boy, also von dieser Vertigo-Ausgabe. Es gibt noch ein Variant-Cover von Tula Lotte. Das ist das Originalcover von, jetzt muss ich wieder lügen, von wem das eigentlich ist. Das steht, glaube ich, irgendwo ziemlich weit hin.
Ah ja, ich sehe es gerade.
Ah ja, von wem auch immer. Warte mal, Cover irgendwo.
Fast wie das Filmcover, ne?
Genau, und das ist schon sehr ähnlich. Und das hat auch die Besonderheit, das wieder einen kleinen Sprung davon. Es setzt im Prinzip auch an das Ende des ersten Filmes an. Also des ersten Filmes, ich habe mal geguckt, weil es bei mir schon ewig her war und ich wollte mir das eigentlich kaufen und habe dann entdeckt, dass es da so auch eine Trilogie gibt. Also es gibt noch zwei weitere, die wahrscheinlich, wie gut die sind, weiß ich nicht. Ich kenne auch nur den ersten. Und mal gucken, vielleicht gucke ich es mir irgendwann nochmal an in Ruhe. Aber ja, es ist mit Keith Sutherland als Vampir. Ne? Der war ja der da im Fokus stand, genau. Und diese Jungschauspieler Corey Haim und Corey Feldman, die diese beiden Brüder Sam und Edgar, waren die Brüder, die waren nicht Brüder, Freunde, die spielen halt in diesem Buch ja auch eine Rolle, also die Namen sind wirklich die gleichen und es ist so gefühlt.
Im Comic sind sie auch jung geblieben. Ne?
Genau, eine Woche, 14 Tage später oder so, also nach diesen Ereignissen des eigentlichen Filmes.
In Wirklichkeit 30
Filmes.
Jahre später wahrscheinlich.
Naja, jetzt hier, ja, warte mal, der Film kam 87 raus.
Ja, boah. Also ziemlich genau sogar, nee, 40? Nee, Moment mal. Nee, 30 Jahre, ne?
30,
ja. Ja, genau. Ja, 29 Jahre.
Genau, und ich dachte erst, und ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich hier noch, ne? Wer hatte Sandman geschrieben?
Neil Gaiman. Oder?
Irgendwie hatte der über das Buch geschrieben oder irgendwas darüber erzählt. Und deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen, mir das Buch nochmal anzugucken. Und nochmal, also gesagt, der Autor, Tim Selle, den ich mag seit Hack and Slash, hatte ich schon gesagt, und Revival. Und jetzt ist es hier so eine, ja, es ist eine Miniserie, also Miniserie abgeschlossene Geschichte in 6 Heften, die eben nochmal dieses Universum von The Lost Boys aufgreift und das wirklich auf sehr, sehr coole, gelungene Weise. Ganz am Anfang setzen sie so ein wenig so dieses Setting an sich, also Santa Clara, Kalifornien, sagen kurz, worum es geht, diese Vampirjäger, die Frog Brothers, achso, in dem Film waren die, die Frog Brothers, naja, egal, ich krieg's auch nicht mehr hundertprozentig zusammen, ist schon ein Weilchen her. Und man ist in diesem Comicladen, das ist totales Nerdtum. Also wer diesen Film mochte, The Lost Boys, der sollte hier auf alle Fälle zuschlagen. Der muss gar nicht weiter hören, der kann direkt zum nächsten Comic gehen. Wer das nicht weiß oder nicht kennt, der kann mit diesem Comic trotzdem was anfangen. Es ist nicht so, dass man diesen Film unbedingt gesehen haben muss. Man muss halt nur wissen, der Film spielt quasi davor. Und die Jungs, die jetzt sagen wir mal, ganz groß aufgetrumpft hatten, als, jetzt verraten wir zwar das Ende, Ende von dem Film, aber ist eh anzunehmen, die besiegen den Vampir am Ende. Und jetzt sind sie wieder quasi in ihrer Alltagswelt. Er ist der eine, der arbeitet in dem Comicladen seines Onkels oder irgendwie und versuchen halt immer so ein paar Mädels anzumachen. Also so typisch 80er Jahre, weiß ich nicht, Teenager-Film so ein wenig. Also diese Probleme, die halt Teenager haben, die noch so mit in aller Miami Vice mit weißem Jackett durch die Gegend laufen, kurzen Hosen, weißen Schuhen, weißes halt Jackett. 80er. Ja, ja, so komplett 80er. Und kriegen aber ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe. Und der andere Bruder von denen, der ist in so einem, ich weiß nicht, ob das so ein Retirement Home ist, also so ein Altenheim oder ob die nur zu Hause bei jemandem sind, der wäscht so wirklich so alten Omas die Füße und muss sich da so ein bisschen anbiedern und ja, und die machen sich, ach ja, es ist ein Altenheim und machen sich so lustig und am Ende kommt der Chef rein, ja, du müsstest mal noch hier Michael umlegen oder sag mal, bewegen, übrigens, weil er tot ist, ne? Also so ganz trocken am Rande, so zwischen zwei Pellen, eigentlich so eine Punchline, wo du sagst, nicht so toll. Und draußen steht auch wieder eine Dame, die, wenn man den Film kennt, einen auch wieder relativ bekannt vorkommt. Das ist halt die Freundin. Und dann gibt's diesen Sprung zurück zu Edgar Frog, also im Film Edgar Frog und auch hier Edgar Frog, der damals gespielt wurde von diesem Corey Feldman, der immer noch relativ gut im Geschäft ist, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Und der versucht halt eigentlich jetzt in die Liga der Vampirjäger aufzusteigen, ist in so einem dunklen Keller und versucht da jemanden umzubringen. Und da gibt es auch diesen Nanook, diesen Hund, diesen Husky-Verschnitt, der auf ihn aufspringt und rumsabbert. Und der Onkel, der eigentliche Vampirjäger, naja, der würde ihn jetzt fertig machen. Und deswegen hat er mal wieder nicht die Prüfung in Anführungszeichen bestanden. Und man merkt dann auch, die sind in so einem, am Ende in so einem, wie nennt man das bei uns denn, so eine offene Halle, wo Leute hingehen, so wie diese AA-Meetings oder sowas, also wo dann einfach diese ehemaligen Vampirjäger, nichts ist mehr los in ihrem kleinen Kaff. Überall haben sie noch so ein bisschen Knoblauch rumliegen und unterhalten sich darüber und haben dann so einen Aufnahmeantrag des Jungen, den sie am Anfang, den wir gerade gesehen hatten, der wird immer abgelehnt und dann geht es aber relativ stark zur Sache. Dann kommt nämlich dieses Mädel, was wir schon mal gesehen haben, im Hintergrund so ein wenig und man denkt sich schon, aha, die ist also doch eine Vampirin. Und wie sich herausstellt, der war es jetzt der Onkel oder der Opa, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls der ältere Herr, der Chef der Vampirjäger, der wird quasi umgebracht oder von einem Vampir gebissen und damit sind die beiden Jungs wieder back in business, also müssen quasi wieder tätig werden und da greifen sie halt wieder an und man sieht halt nur so am Ende so noch, oder das ganz, ganz große Ende sage ich es mir noch nicht, aber so ein Schild, also so ein Werbeplakat Santa Clara und unten steht dann Murder Capital of the World, also wo die Vampire sich da quasi verewigt haben und das als Mord darstellen. Und dann ist man quasi eigentlich per se wieder in dem gleichen Fanboy-Universum der Lost Boys. Und dann geht's halt nächste Woche weiter. 6 Heftausgaben. Sehr cool den Ton auch getroffen. Ich habe dann nochmal, weil ich den Film ja nicht habe, nochmal so ein bisschen auf YouTube so ein paar Ausschnitte mir angeguckt, so ein bisschen, um das Flair zu bekommen von den Lost Boys. Und ich muss sagen, die treffen das unheimlich gut. Also die 80er hatten ja, wie soll man sagen, immer so ein gewisses Flair an Ausstrahlung, so ein bisschen eine Leichtigkeit, so ein bisschen nehmen sich nicht ganz so ernst, sind immer auch mal so, ja, so witzig. Diese Jugendfilme, die ich wahrscheinlich heute immer noch gerne Goonies angucken würde. Sowas, ja, ja, genau, so.
Und oder auch Zurück in die Zukunft, wo ist ja doch.
Ja, das auch ist schon ein bisschen weiter, aber so, ja, die Goonies ist schon diese Richtung eher so. Und The Lost Boys ist sicherlich viel, viel düsterer und, wie gesagt, ne, Vampire und sowas, aber, und das ist auch für die etwas erwachseneren Leser empfohlen, in Anführungszeichen. Aber es trifft diesen Ton unheimlich gut und Tim Selle macht hier einen wahnsinnig guten Job, diese Geschichte nochmal neu zu erzählen. Also nicht neu zu erzählen, aber einfach fortzusetzen und dem noch so etwas, ja, draufzusetzen und das macht halt einfach Spaß. Also ich muss sagen, das ist eine der Bücher, die ich definitiv auch zu Ende lesen werde, weil es macht einfach Spaß, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, diesen Film noch so, ich war jetzt kein Fanboy von The Lost Boys, wo ich sage, den empfehle ich jedem, der mir irgendwie ins Haus kommt, hier, guck dir den Film an. Also so ist es nicht, aber man hat ihn halt damals gesehen, wie du schon sagst, das ist halt schon etliche Jahre her, ganz zusammen kriege ich ihn auch nicht mehr, nur Anfang, Ende, Mittelteil, aber in diese Kerbe, in diesen Ton schlägt dieses Comic und wie gesagt, mir gefällt es ausgesprochen gut und kann man wirklich cool empfehlen. Das Artwork ist vielleicht noch ein bisschen, also anders, spezieller. Ich hatte ja gesagt von, jetzt habe ich es wieder zugeschlagen, das Artwork ist von, wo ist denn das eigentlich? Steht nur das Cover. Ach hier, Scott Gottlewski, sagt mir vom Namen ja auch nichts, aber du kennst da diese 80er Comics, die so ein bisschen vom Stil her so ein bisschen rougher waren, also wo dann so einfach so ein bisschen ungelenker der Stil war. Also die, auch dieser Ton wird halt entsprechend getroffen, ohne dass es zu cheesy aussieht. Also ohne dass es irgendwie jetzt nicht schön aussieht, aber man merkt, okay, das ist eine Zeit, die ist schon ein Weilchen her, nur mit dem kleinen modernen Touch und wie gesagt, toll eingefangen, tolles Ding.
Ja, für mich sind ja 80er-Comics immer vor allem, das ist ja Prä-Computer-Farben, so Kolorierung. Und das war immer sehr extrem. Aber ich glaube, hier ist schon so mit Überhängen und
so. Ich wollte sagen, wenn ich mir das angucke, das ist schon am Computer gemacht. Aber das Line-Artwork dazu, das wirkt noch, also es wirkt noch sehr händisch, sagen wir mal so. Wobei das auch nicht sein muss, weil, wie gesagt, sowas kann man digital momentan auch relativ gut darstellen. Aber es hat so dieses Flair, also es passt in diese Zeit. Es wirkt nicht irgendwie aufgesetzt, es wirkt nicht irgendwie gekünstelt. Also das, als wenn sie irgendwas wollten, was dann nicht so ganz geklappt hat. Insofern Daumen hoch, tolle Empfehlung, The Lost Boys. Und die nächste Ausgabe heißt dann übrigens The Lost Girl, irgendwie, warum auch immer.
Okay.
Also The Lost Boys und dann The Lost Girl. Und hier ist die erste Ausgabe heißt nur The Lost Boy, weil dahinter ist so das quasi die Angabe oder der Hinweis auf das nächste. Coole Sache, guckt mal rein, wenn ihr es mögt, wenn ihr auf die 80er abfahrt.
Ja, wir haben ja gerade davon gesprochen, so von wegen Computer koloriert, nicht Computer koloriert. Hier das nächste, was ich vorstelle, es geht auch wirklich sehr schnell, weil es dann doch gar nicht so viel dazu zu sagen gibt. Das nennt sich Die Welten von Yaxin mit Y geschrieben, Der Tag des Einhorns. Das ist der Untertitel noch, gemalt und geschrieben von Man Arenas nennt sich der. Mir sind schon oft Zeichnungen von dem aufgefallen und zwar hat er so einen ganz, ganz coolen, analogen Stil halt irgendwie mit so Buntstiften beziehungsweise Bleistift und dann mit Aquarell koloriert. Das sieht so ganz, am besten machst du dir mal irgendwie YouTube auf oder so. Google oder irgendwas. Es sieht wirklich total toll aus, so ganz zarte Farben irgendwie. Aber vielleicht erstmal ein bisschen zum...
So ein bisschen feminin auch irgendwie. Also klingt das, also nicht abwertend das gemeint, aber einfach so hat so ein...
Doch, total. Ja, also so was
Frauen mädchenhaft ist auch wieder verkehrt, aber irgendwie so, so feminin.
Ja, alleine schon, dass es ein Einhorn, um Einhorn geht. Also da ist ein Einhorn auf dem Cover, das sagt ja irgendwie schon alles. Und auch immer viel so sehr blasse und rosane Töne sind dort benutzt.
Wobei, das wieder fast so aus wie so ein bisschen Wasserfarben koloriert, ne? Also nicht
genau,
so an allen Stellen, aber so in die Richtung.
Genau, ich glaube, das ist fast komplett aquarell koloriert. Also es ist so ein quadratisches Hardcover-Album und wie gesagt, vor allem durch die tollen Aquarellzeichnungen ist mir so aufgefallen, also wie gesagt, so blasse, sehr zarte Farben, viel bleibt weiß, einiges ist dann rosa, erinnert mich manchmal fast so ein bisschen an so wie so Porzellanmalerei vielleicht oder dann natürlich auch an so japanische Zeichnungen. Alleine schon auch, das sieht man auch schon auf dem Cover, wobei da sind es, glaube ich, keine Kirschblüten, aber es fallen oft hier so Kirschblüten oder sowas runter. Und eigentlich beobachten wir in diesem Buch das die ganze Zeit, wie also der junge Faun, das ist ja, kennt ihr, das ist auch schon auf dem Cover, so ein Mensch mit so Ziegenbeinen und Ziegen, also so Hörnern irgendwie, der beobachtet, also Gabriel heißt der, der beobachtet, der ist bei den Einhörnern zu Besuch und wohnt da sozusagen der Geburt eines Einhornfohlens bei. Und es handelt sich hierbei halt wirklich nicht um so ein klassisches Comic im Endeffekt. Es gibt zwar auch so ein paar so einzelne Panels, aber meistens sind es dann doch so ganzseitige Illustrationen. Und statt der Sprechblasen gibt es meistens Kästchen und der Text ist dann auch so gedichtartig irgendwie gefasst. Das Ganze ist halt irgendwie so ein bisschen wie so ein Märchen eigentlich. Man kann sagen, dass auch die Zeichnungen auch so ein bisschen ins Märchenhaft gehen, also märchenhaft schön vielleicht auch. Der Text liest sich dann für mich aber dann so ein bisschen sperrig, wobei die Sprache ist wirklich sehr poetisch irgendwie und erzeugt auch sehr schöne Bilder, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen dann die Übersetzung auch ist oder so, oder allgemein ist ja, kennt ihr ja wahrscheinlich selber, wenn man so Gedichte halt liest, das ist halt, ja, das ist meistens ein bisschen sperriger als halt einfach so eine einfachen Sätze oder so ein normaler Fließtext sozusagen. Es ist auch nicht wirklich halt eine Geschichte, wie ich schon meinte, es geht eigentlich um diese Geburt vor allem. Also da ist weder irgendwie groß eine Wendung oder eigentlich überhaupt auch Spannung und eigentlich auch kein wirkliches Ende. Es ist wahrscheinlich eher so ein tolles Buch zum irgendwie angucken und vielleicht auch zum Besitzen oder so. Also es sind so Bilder, also wenn man so ein bisschen Fable dafür hat, wie gesagt, es sieht manchmal vielleicht ein bisschen feminin aus so, aber also ich... Ich finde sowas ja auch immer ganz cool. Also es ist irgendwie alles schon so mehr oder weniger so ein bisschen zuckersüß, wie dieser Junge da, dieser Faunenjunge dann irgendwie das so einen Vogel streichelt oder der sich am Pferd festhält und sich freut, dass das Fohlen geboren wurde oder so. Also es hört sich jetzt alles sehr, sehr kitschig an, aber also guckt euch einfach mal die Zeichnung an, ob euch sowas gefällt. Also wie gesagt, ist jetzt kein Must-Read so, aber irgendwie ja ein Must-Look vielleicht. Also das sollte man sich mal angucken, wie so die Zeichnungen aussehen. Das finde ich schon irgendwie total toll gemacht. Aber wie gesagt, mehr gibt es auch fast schon nicht mehr zu
sagen. Was ich interessant finde, ich kannte den ja auch, ich habe gerade mal nebenbei geguckt. Mhm. Das ist ja ein Spanier, der in Belgien lebt oder in Belgien geboren ist.
Ja.
Und aber er wahrscheinlich für seine Filme bekannt ist. Also der ist so Produktionsdesigner für die Animationsfilme und er hat für den Gruffalo oder Laura's Stern und sowas, also Sachen gemacht oder auch für, The Shark and the Piano und ganz viele so animierte Filme, also nicht die ganz, ganz großen, unter anderem auch der Layout-Artist für die Abrafaxe unter schwarzer Flagge, also doch schon eher so im Bereich des Animiert. Ja, also
alles auf dem deutschen Markt im Endeffekt auch, ne? Sowohl Laura's Stern ist, glaube ich, eine deutsche Produktion, Abrafaxe ja auf jeden Fall. Und was hast du noch gesagt?
Da ist der kleine Eisbär, glaube ich, noch. Ja. Gruffalo ist ja mehr. Ist ja mehr. Aber das, wenn ich seine, ich habe mal geguckt, auch so bei Amazon, was es so zu kaufen gibt. Also es ist sehr, sehr kunstvoll bei ihm. Also es ist immer so eher so, wirkt fast eher so ein Artband, also als wirklich so ein reines Werk. Da ist das wahrscheinlich jetzt schon hier so das was Einfacheres, obwohl das von der Grafik her auf keinen Fall einfach ist.
Ja, wie gesagt, es ist halt auch eher, also ich finde, es ist irgendwie fast wichtig, dass man sowas, also für mich jetzt als Zeichner vielleicht auch, dass man sowas auch mal hat, irgendwo zu stehen so. Aber jetzt, also die Geschichte hat mich jetzt nicht wirklich gefesselt zum Beispiel, aber die Zeichnung schon irgendwie.
Der hat ja auch alles selber gemacht hier, ne? Der hat ja also gezeichnet und geschrieben.
Genau, gedichtet sozusagen, ja. Also sind schon toll, könnt ihr ja mal ein bisschen durchklicken, die anderen Sachen von ihm. Ich gucke auch gerade noch mal so ein bisschen, sehen irgendwie alle irgendwie sehr cool aus.
Aber ich habe gerade mal geguckt, die Kritik an diesem Buch ist auch im überwiegenden Fall wirklich, dass die Geschichte, so lala, aber die Zeichnung ist halt toll. Wahrscheinlich seine Stärke liegt wahrscheinlich wirklich in dem Artwork per se, als in der Geschichte selbst. Aber das sieht halt toll aus, ne?
Ja. Ja, also das ist halt vielleicht auch gar nicht so das Ziel für hier so eine, wie gesagt, das ist ja gar keine richtige Geschichte, sondern es ist eher so eine Episode irgendwie. Und wahrscheinlich einfach so einen Unterbau zu haben, um so ein paar schöne Bilder zu malen. So. Mhm. Also ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch toll mit Kindern so durchgucken. Ach Mensch, toll, und da wird so ein Pferdchen geboren oder was. Und das Vorlesen braucht man es eigentlich vielleicht gar nicht, sondern kann da auch was Eigenes zu erzählen oder jeder macht sich seine eigenen Vorstellungen. Aber es also sieht wirklich toll aus.
Na gut, dann kommen wir zu meinem nächsten Buch. Das ist vom Artwork natürlich dann wesentlich einfacher, kruder, nichtsdestotrotz packend. Also es ist halt immer schwarz-weiß, immer sehr einfach gehalten. Die weiblichen Charaktere sehen eigentlich irgendwie durch die Bücher von Terry Moore in gewisser Weise immer ähnlich aus. Also man hat fast den Eindruck, dass da viele, also wenn ich mir jetzt die letzten Bücher so anschaue.
Darf ich nochmal ganz kurz hier, ich habe auch gerade mal Amazon, ich muss das nochmal kurz sagen, hier finde ich ganz interessant, das ist ein bisschen sehr hart, aber hier schreibt es jemand, wunderschöne Zeichnung gepaart mit schwachem Inhalt und noch schwächerem Schreibstil. Das ist schon eine sehr harte Kritik, aber ja, wie gesagt, Zeichnung ganz weit oben, der Rest geht so.
Kein Ding. Die Rede ist von Terry Moore, hatte ich gerade schon mal gesagt und den verfolge ich, wie gesagt, Strangers in Paradise, Echo, wie auch immer das sagen will, sein letztes Buch Rachel Rising, grandiose Geschichten, die nicht unbedingt vom Artwork her immer glänzen, ist halt sehr, sehr händisch, also er macht halt, und das ist das Geniale an diesem Autor, deswegen sollte man ihn auch unterstützen, alles komplett selbst, also er zeichnet es selbst, er macht auch den mehr oder weniger den Vertrieb, wie der das international macht, keine Ahnung. Er hat extra so eine, diese Abstract Studios, genau, gegründet, seinen Verlag quasi, wo er dann darüber alles abwickelt. Wie gesagt, ein Wahnsinnsaufwand. Ich weiß nicht, wie viele dahinter stehen, anscheinend nicht so viele. Und wenn man sich das anguckt, also er macht das, glaube ich, auch alles wirklich noch so mit Bleistift, ganz traditionell und inkt das dann später nach. Und das sieht man diesen Grafiken auch an, in keiner, also nicht auf eine schlechte Art und Weise. Aber es wirkt halt alles sehr viel einfacher, sehr viel natürlicher. Da ist nie was koloriert, glaube ich. Es gab, glaube ich, bei diesen Strangers in Paradise immer mal so ein paar Seiten, die koloriert waren, wenn ich mich recht erinnere. Aber im Großen und Ganzen wirklich immer primär schwarz-weiß geinkt, lebendige Grafiken. Und was immer bei Terry Moore klappt, so banal diese Geschichte auch immer irgendwie vielleicht anmuten mag auf den ersten Blick. Sie hat an einem Punkt immer einen kleinen Tiefgang, wo man, den man so nicht erwartet hätte. Und das ist in diesem Buch auch hier. Jetzt habe ich den Namen nicht, egal. Es gibt einen weiblichen Hauptprotagonisten, die auf einem Schrottplatz arbeitet. Ihr Coworker, also ihr Mitarbeiter, der ist ein Gorilla mit so einer Schweißerbrille auf der Stirn, wo man sich sagt, das ist schon ein bisschen cheesy, aber die arbeitet halt. Ist es nicht etwa ein Mann, der ein bisschen mehr behaart ist? Ist es wirklich ein Gorilla? Die beiden arbeiten auf diesem Schrottplatz, unterhalten sich über Gott und die Welt, leicht philosophisch angehaucht manchmal. Und später kommt heraus, dass sie, die auf diesem Schrottplatz mehr oder weniger Zuflucht sucht, in irgendeinem Krieg verwickelt war und aus dem zurück mit so leichtem Traumata zurückgekommen ist und da quasi jetzt in dieser endlos brütenden Hitze ihr Auskommen sucht, eigentlich es hasst in gewisser Weise, da raus will. Aber als die Besitzerin des Schrottplatzes kommt, so eine ganz kleine Oma, so Golden Girl-mäßig, weißt du, also wenn du so eine Golden Girl-Figur vorstellst, da gab es auch die Älteste, mit diesem Locken und sowas und so einem komischen Stirnband und großen Brille, sagt, ja, ich habe hier ein Angebot bekommen für diesen Schrottplatz, soll ich ihn verkaufen oder nicht? Und also sie soll das nachher sagen, also sie meinte dann so, ja, du bist denn die Tochter, die ich nie hatte, und die meinte dann ganz trocken, du hast doch eine Tochter. Ja, aber die ist blöd, so ungefähr. Also viel, viel Witz. Diese Dialoge, die manchmal, wie gesagt, so in Metaphysik ist vielleicht blöd, aber irgendwie so dieses Philosophische mit anklingen lassen. Das ist ja auch ganz am Anfang, ist so ein Zitat von Stephen Hawking mit diesem, das Universum ist so endlich, da ist, wird es sicherlich irgendwo intelligentes Leben geben. Auf der Erde ist er sich noch nicht ganz sicher. Also so in dem Stil, und das ist immer so ein bisschen der Aufhänger hier. Und dann gibt es einen Punkt, wie gesagt, dieser Schrottplatz, es gibt ein Angebot, die Alte verkauft oder auch nicht und will es eigentlich nicht, weil sie halt diese andere, also diese unsere Hauptdarstellerin so mag, die aussieht wie, ich hatte es schon gerade gesagt, wie eben die Hauptfigur aus Rachel Rising oder aus Echo, also die sehen alle ein bisschen ähnlich aus, ich weiß nicht, ob er limitiert ist oder halt ob er einfach, diese Frauen, den Typ von Frauen so gerne zeichnet, weiß ich nicht, und dann fährt die Alte wieder zurück mit ihrem Auto und telefoniert mit dem, der das Angebot gemacht hat, und der verdoppelt dann einfach nochmal das Angebot irgendwie, und man sieht nur, dass der in irgendeinem, also aus dem Hintergrund schwarz gehalten, so in so einen Hangar reinguckt, wo so eine Tim und Struppi Mondrakete steht, sage ich jetzt mal. Okay. Und man weiß nicht, was der eigentlich mit diesem will. Und dann wird es ein bisschen cheesy. Also dann wird's, am Anfang geht es noch. Unsere Hauptdarstellerin, die schläft, und plötzlich kommt so Licht durchs Fenster, sie guckt raus, draußen ist ein UFO. Und erst träumt sie das nur und dann stürzt es aber wie ab, macht es irgendwie komische Geräusche, landet auf dem Schrottplatz.
Aber so eine wirkliche fliegende Untertasse.
Wirklich so eine, ne? Untertasse. Landet auf dem Schrottplatz und dann wird es so ein bisschen funny, franco-belgisch. Dann kommen da wirklich zwei, ich sag mal, Marsmenschen raus und zwei Hausörtliche. Der eine, der hat so ein bisschen vom Absturz ein bisschen noch Mitleidenschaft gezogen. Der Chef ist so ein bisschen ein ruppiger, schmeißt den raus und die unterhalten sich eigentlich nur mit Beep und Big, also die Wörter Beep und Big, also wie man sich so vorstellt, und irgendwie hat das UFO anscheinend ein Ölleck. Natürlich ist unser Gorilla auch der Meister der Mechanik und erkennt alles und repariert das auch alles unheimlich schnell. Der Kleine, der so quasi der rumkommandiert wird, der freut sich, dass es repariert worden ist, umarmt die Kleine, also umarmt unsere Hauptdarstellerin. Das sieht man nach am Ende, deswegen ist es auch so witzig, sieht man diese kleinen Hände auf ihrem Arsch hinten so am Ende und der Chef ist aber trotzdem pissig und fliegt dann unheimlich, also sagt blablabla, piep, 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 und zack sind sie wieder weg. Und die Episode, also das Einzige, was von diesem außerirdischen Besuch zurückbleibt, sind eben diese Handabdrücke auf ihrem Po, und es ist irgendwie, und dann ist schon Schluss. Und ich habe in dem Fall keine richtige Ahnung, wo es hingeht, aber ich weiß nicht, Terry Moore schafft es trotzdem zu sagen, also da werde ich mir auf alle Fälle die weiteren Hefte kaufen.
Also die Außerirdischen sind eigentlich sozusagen wieder zurück zu ihrem...
Ja, die sind weggeflogen.
Ja. Das heißt, vielleicht sind die nicht mal mehr auf der Erde. Das ist ja komisch. Das ist weder eine Bedrohung jetzt oder so, ja, noch irgendwie ein Problem so richtig.
Ende gut, alles gut am Ende. Ja. Und am Ende erfährst du halt von ihm, also von dem Autor Terry Moore, dass er dieses Buch eigentlich, und ich will fast sagen, dass ich weiß nicht, ob er da schon mal angefangen hat zu zeichnen. Man sieht es ihm auch ein bisschen an. Was man diesem Buch ansieht, ist, dass er dann schreibt, ja, eigentlich wollte er Motor Girl nach Strangers in Paradise machen. Dann kam ihm dieses Echo dazwischen. Und danach nach dem Echo wollte er halt Motor Girl machen. Dann kam ihm dieses Rachel Rising in den Weg. Und jetzt hat er halt Zeit gefunden dafür. wie gesagt, dieser Funny Part stört mich nur so ein wenig, weil diese Marsmenschen sind wirklich so lustige kleine Knubbelwesen, die aussteigen aus dem UFO.
So ich sehe gerade auf Cover Nummer 2 sieht man die auch. Das sind wirklich also so klischeemäßig, wie diese Untertasse aussieht. So klischeemäßig sehen auch diese kleinen Männchen, also wirklich kleine grüne Männchen, wie man als Kind sich das halt vielleicht vorstellt auch. Ne?
Und die haben auch, und das, aber Terry Moore legt halt trotzdem Wert auf Details. Also die steigen aus und die haben dann so kleine Antennen an ihrem Helm. Ja, es ist ein Helm. Und man sieht schon, der Boss, der hat die Zinn nach hinten, also so ein bisschen strenger ausgerichtet, die Antennen. Und als der Kleine, der draußen ist und eigentlich dieses Leck reparieren sollte, wieder zu sich kommt und unsere wunderschöne Hauptdarstellerin mit langen schwarzen Haaren sieht man, wie sich diese kleinen Antennen zu einem Herz zusammenbiegen und er sie umarmt. Also viele, viele Kleinigkeiten. Wie gesagt, ich mag das Artwork ja trotzdem, auch wenn das halt irgendwie einfacher ist und irgendwie man sieht quasi ja, so diesen...
Ist schon cool, ist schon ein cooler Stil.
Ja, und durch die Bank weg. Und also, wer Terry Moore nicht kennt, Bildungslücke unbedingt, einfach mal in den nächsten Comicladen eures Vertrauens gehen oder die große Online-Variante. Also da könnt ihr eigentlich alles nehmen. Also ich glaube, wer so ein bisschen auf Sci-Fi steht, der sollte dieses Echo nehmen. Grandioses Ding. Wer so ein bisschen auf Mystery besteht, der sollte Rachel Rising nehmen. Oder wer so mehr so auf, wie sagt man so schön, Romantik-Comics, Drama, der sollte Strangers in Paradise sich unbedingt mal anschauen. Man kann von dem wirklich alles nehmen. Es liest sich verdammt gut, es liest sich schnell, es liest sich gut und es sind viele Sachen drin. Und Motor Girl, wie gesagt, wieder ganz, ganz oben auf meiner Liste. Unbedingt reinschauen. Wenn man Terry Moore mag, macht man das sowieso. Wenn man ihn noch nicht kennt, sollte man einfach mal anfangen. Holt euch mal was von ihm. Grandiose Bücher, grandioser Autor. Hast du von ihm schon mal was gelesen eigentlich?
Ehrlich gesagt nicht, aber der Name fliegt immer so mit natürlich. Also es ist einer der großen Namen, könnte man fast sagen. Also hast ja gerade schon die ganzen Titel aufgezählt, die ja also eigentlich mir wie Hits vorkommen, oder? Also
ja,
auch Echo hat, glaube ich, 30 Teile gehabt oder so. Also es sind alles große Titel im Endeffekt.
Also dann Aufgabe für dich zum nächsten Mal unbedingt irgendein Terry Moore Buch dir greifen und mal lesen. Das wirst du wahrscheinlich auch nicht loslassen. Es hat halt eine gewisse Faszination. Weiß ich nicht, der kann man sich...
Ist das ein Engländer, weißt du das?
Nicht, das ist ein Amerikaner, aber könnte ich jetzt auch ein bisschen schief liegen.
Ist ja auch egal. Ist ja im Endeffekt auch egal.
Der hat auch, glaube ich, da ist er dann zum letzten Mal so richtig in die Schlagzeilen gekommen. Der hat ja an Walking Dead ganz am Anfang mitgearbeitet und dann haben sich so ein wenig die Wege getrennt und dann haben sie halt so ein bisschen rumgeklagt, in Anführungszeichen. Aber welche Nationalität der ist, ich sage es einfach mal, der ist Amerikaner. Ich weiß es auch nicht. Spielt auch keine Rolle.
Stimmt.
Macht trotzdem
gut. Wahrscheinlich.
Bücher. Vermutlich, ja. Aber wie gesagt, eine Ein-Mann-Union, Autor, Zeichner, Verleger, eigenen Verlag und wie gesagt, Eisner Award, Harvey Award, also diverse Auszeichnungen und ja, wahnsinnig gut. Also guckt es einfach mal an. Das neueste Werk kann man nur wieder lebhaft, ihr merkt schon, nur empfehlen.
So. Cool, klingt super. Also ich stelle jetzt auch nach der alten Danielschen Tradition mein Lieblingscomic für dieses Mal vor. Und zwar handelt es sich um Black Science Nummer 1 von Splitter, also die deutsche Ausgabe. Das sind, glaube ich, 6 Hefte wieder, also ein echt dicker Brocken für... 176 Seiten sehe ich gerade für 24,80 Euro. Also wieder Hardcover, schön gemacht, schön dick gebunden. Von Rick Remender, den Namen haben wir ja schon öfter in letzter Zeit gehört. Und auch nochmal vielleicht den Zeichner, um den kurz hervorzuheben. Das ist ein Italiener, Matteo Scalera. Und da sind auch einige Sachen. Zum Beispiel hat er auch dieses Chrononauts, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, gezeichnet, was du neulich auch mal vorgestellt hattest.
Chrononauts hat er nicht gemacht. Nee, das war jemand anders.
Ah, nee, dann hat er nur mal ein Cover davon gemacht. Aber der, also er ist, genau, stimmt, er hat nur Cover dafür gemacht.
Das war John Gordon alles, Murphy bei Chrononauts.
Er hat so ein paar...
Aber kann sein, dass er auch Variant-Cover gemacht hat.
Das. Ja, ich glaube, das war es nur. Hey, dann hat er aber, ja, wo hat er denn nochmal mitgemacht? Das ist, glaube ich,
auch... Ich habe gerade mal geguckt, bei Amazon wurde nur unter Black Science gelistet. Aber
Dead Body Road ist noch ein Comic, was er, glaube ich, jetzt angefangen hat. Das ist aber auch recht neu. Also dann ist er doch relativ neu dabei, wobei er halt echt einige Variant-Cover für irgendwie auch hier Red Hood oder so, also so DC und Marvel-Kram gemacht hat. Also wie gesagt, ist auch ein Italiener. Rick Remender natürlich der Amerikaner. Was kennen wir alles von ihm? Was fällt dir ein?
Ich weiß es nicht mehr jetzt. Ne. Wir haben doch ganz viel gemacht. Ach, das war denn das letzte hier, was man besprochen hat. Das haben wir auch zusammen gemacht. Also Winter Soldier hat er mitgeschrieben gehabt, was. Dann dieses Low natürlich. Deadly Class, genau, was ich besprochen hatte.
Ja, also eigentlich eine ganze Menge.
Ansonsten wüsste ich jetzt oft ad hoc nichts mehr. Und dann glaube ich viel für Marvel-Zeugs. Ne? Ja, da glaube ich schon viel für Captain America gespielt eine ganze Zeit lang.
Fear Agent auch, ne?
Fear Agent? Wahrscheinlich Marvel halt, ne?
Ich glaube, das hat er zum Beispiel auch gemacht. Ja, also jedenfalls ein sehr umtriebiger Typ, der viel schon gemacht hat. Genau, und ich hatte das ja auch schon mal vorgestellt bei Hunting Down Comics auf Englisch, den Band 1, der mir auch schon sehr gut gefallen hatte. Das war aber halt wirklich auch relativ wenig und man, ja, da ist zwar passiert zwar schon wirklich sehr viel im ersten Buch, aber jetzt ist natürlich, hat man eine viel bessere Vorstellung, wie es weitergeht, weil es schon irgendwie eine relativ verwirrende Geschichte ist. Und zwar geht es eigentlich, also der Hauptdarsteller nennt sich Grant und das ist der Anführer der sogenannten anarchistischen Liga der Wissenschaftler. Also es ist so ein, die haben sich so ein bisschen losgesagt von einer, so halb illegal hat sich das vielleicht auch fast angehört, weil die so sage ich mal, so dunkle Bereiche der Wissenschaft da rumforschen. Und genau, und jedenfalls er und sein Team, die haben jetzt eigentlich ihren Durchbruch gerade gehabt. Und zwar haben die den sogenannten Pfeiler konstruiert, eine Maschine, die einen durch die Dimensionen reisen lässt. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass er damit die Menschheit irgendwie retten kann oder sage ich mal, dass, ja, wie soll ich sagen, also dass er sie länger am Leben vielleicht auch lässt, indem man halt an anderen Orten dann zum Beispiel Rohstoffe oder Technologien auch besorgt, vielleicht auch sogar Handel mit den anderen Dimensionen führen kann. Irgendetwas ging aber beim ersten Sprung schief und die Maschine, die wurde anscheinend sabotiert oder so, wahrscheinlich sogar von einem aus der Gruppe, mit dem er gesprungen ist, und jedenfalls ist es jetzt nicht möglich, einfach zur Erde oder beziehungsweise nach Hause zurückzuspringen. Und stattdessen läuft jetzt nach jedem Sprung so ein Countdown ab, bis die Maschine erneut springt, also auch noch zufällig. Das heißt, also weiß ich nicht, da, du bist in der nächsten Dimension, dann steht da 5 Minuten und dann hat man 5 Minuten Zeit, in der Dimension was zu machen, muss dann aber wieder im Umkreis des Pfeilers sein, sonst kommt man nicht zurück, beziehungsweise sonst bleibt man zurück und springt halt nicht in die nächste zufällige Dimension. So, genau, und wie gesagt, sowohl die Zeit als auch der Zielort sind dabei vollkommen zufällig. Und jetzt versucht halt Grant in diesem ersten Buch immer innerhalb dieser Zeitspanne, die ihm bleibt, halt etwas zu finden, womit er die Maschine irgendwie reparieren kann oder irgendwas, ja, keine Ahnung, irgendwas zu finden halt, Auswege zu finden. Und das Comic startet dann auch direkt sehr actionreich auf so einem Amphibienplaneten, also in dieser ersten Welt ist da irgendwie so ein Fisch- und Froschwesen, die sich dort bekriegen, so eine Völker halt. Und Grant versucht dann in diesen verbleibenden Minuten halt noch rechtzeitig gerade zum Pfeiler zurückzugelangen. Und das ist halt alles sehr, sehr actionreich und eigentlich nur eine sehr kurze Zeitspanne, wo aber dann viel passiert. Und er gerät halt zwischen diese Fronten der Fisch- und Froschmenschen. Was ich hier eigentlich auch ziemlich cool fand, ist dann, dass da manchmal so eine kleinen emotionalen Nebengeschichten erzählt werden. Also eigentlich ist es ja so ein Action-Ding und er rennt da so durch und sieht aber, dass dann zum Beispiel, also ist jetzt ein bisschen sehr speziell, aber aus dem ersten Heft kann man ja ruhig mal ein bisschen was spoilern sozusagen. Was ich ganz schön fand, da ist halt so eine Frau wie so eine Sklavin halt, der so eine Fischfrau, eigentlich wie so eine Stripperin, die da auf dem Tisch der Froschmenschen, die sich gerade alle besaufen, da irgendwie tanzen soll. Und er denkt dann dabei irgendwie zwangsläufig an seine eigene Tochter und dass diese Fischfrau wahrscheinlich auch irgendwo Eltern hat, die sich Sorgen machen. Und hat eigentlich totalen Zeitdruck, rennt dann aber nochmal zurück und probiert dann halt ihr zu helfen. Da, das finde ich so schöne kleine Passagen, die hier halt auch erzählt werden. So viel Zeit nimmt man sich dann dabei. Und besonders cool ist aber auch die Dynamik halt innerhalb dieser Gruppe, die da diese Zeitreise, oder eigentlich, ich weiß gar nicht so genau, das wird auch nicht so genau beschrieben, es kommt einem zum Teil auch wie so eine Zeitreise manchmal vor oder halt einfach so eine, wie so eine alternativen Dimensionen, also teilweise auch einfach bis wie die Erde oder ist es die Erde dann und da sind aber andere Sachen irgendwie passiert. Und die Gruppe jedenfalls, mit der er da unterwegs ist, da gibt es zum Beispiel den Finanzier des Ganzen. Den kennt Grant halt auch schon aus der Studienzeit, aber der ist eigentlich so ein bisschen von Neid zerfressen. Also er finanziert ihn zwar, aber auch, es kommt einem so ein bisschen so vor, halt deine Freunde nah und deine Feinde noch näher. Also eigentlich will er, dass Grant, oder es kommt einem so vor, dass er eigentlich will, dass er versagt. So. Und man denkt sich vielleicht auch, ist der ja für diese Sabotage zuständig, aber das kann nachher auch ganz, also es gibt nachher auch ganz andere Hinweise wieder und so. Also jedenfalls, der ist zum Beispiel dort zusammen mit seiner Assistentin, dann gibt es noch so Sicherheitsleute und halt Mitarbeiter von Grant. Und interessant ist halt hier, dass die, wie die untereinander agieren und wie ich schon andeutete, mit diesem Neid auf der einen Seite und dann ergeben sich irgendwie neue Konstellationen oder irgendwie Zusammenschlüsse. Und delikaterweise hat Grant halt auch mit einer dieser Mitarbeiter so ein Verhältnis. Und dabei ist natürlich auch besonders doof, dass auch die Kinder von Grant dabei sind. Und das natürlich auch so ein bisschen mitbekommen. Jedenfalls zwangsläufig bei so einer Konstellation kommt es natürlich dann halt, wie ich schon meinte, so ein bisschen zu Neid und Intrigen oder auch halt zu Freundschaften und unerwarteten Wendungen. Und wie wir es halt von Rick Remender kennen, sterben natürlich auch einige Personen unter Umständen, auch ohne zu viel zu spoilern, auch wichtige Personen. Und ist halt wirklich sehr, sehr cool gemacht. Also vielleicht guckt ihr auch mal rein so ein bisschen. Inhaltlich allerdings war es manchmal so, dass ich fand, dass die Dimensionen da so zu wenig ausgeschmückt wurden. Und zwar, also nur mal als Beispiel, unsere Gruppe, die kommt dann zum Beispiel wie selbstverständlich dort an und wundert sich gar nicht groß oder diskutiert, was hier jetzt eigentlich gerade so Phase ist oder was hier jetzt gerade so passiert. Also als wäre es das Normalste auf der Welt, sind sie dann zum Beispiel in so einer futuristischen Megastadt mit so Robotern und Außerirdischen und hängen da halt so rum. Ohne dass es jetzt groß noch so Tiefe bekommt oder so erklärt wird. Das macht das Ganze für mich teilweise so ein bisschen unglaubwürdig und dadurch auch vielleicht ein bisschen weniger interessant, aber man kann natürlich auch verstehen, dass das Comic auch so ein gewisses Tempo halten will und da halt einfach zur nächsten Dimension springen will und es soll halt einfach auch viel passieren. Das sind ja, also jetzt zum Beispiel in diesen, ich glaube, 6 Bücher sind es, da sind es, glaube ich, 4 Dimensionen, glaube ich, also einmal diese Amphibien-Dimension und die wird eigentlich im ersten Heft direkt auch verlassen und man sieht dann schon im ersten Heft, dass es weitergeht in so einer Art Grabenkrieg, also es erinnert so ein bisschen an diesen, ich glaube, das war ja vor allem im Ersten und Zweiten Weltkrieg, glaube ich, ne, mit diesem so Stacheldraht und Gräben und da gibt es dann aber, genau, Erster sogar und da sind dann so eine Future, also oder irgendwie so eine Art Indianer, aber mit so Zukunftselementen und irgendwie normale Soldaten, die gegeneinander kämpfen. Dann später geht es dann halt noch zu dieser Megacity, die ich jetzt schon angedeutet hatte, und so eine Art Affenwelt, die auch einen sehr coolen Spin noch hatte. Also die Affen, die scheinen irgendwie böse zu sein, aber nicht wirklich. Also ich darf nicht zu viel verraten, egal. Jedenfalls alles sehr, sehr fantasievoll umgesetzt und also auch vom Zeichenstil ist es so. Das sieht man auch schon am Comic, am Cover so ein bisschen. Das ist halt so ein bisschen cartoonig gehalten, also nicht so realistisch, sondern so eher so ein bisschen überzogen. Also zum Beispiel ein bisschen zu große Schuhe, ganz dünne Gelenke irgendwie und dann aber große Füße und auch die Hände irgendwie und auch die Gestiken und die Mimik ist so ein bisschen, also riesige aufgerissene Mäuler oder auch irgendwie relativ große spitze Nasen zum Teil, was dann halt, man könnte sagen, halt einfach auch so ein europäischer Stil ist. Oder er ist ja auch Italiener, wie gesagt, der Zeichner. Das erinnert auch so insgesamt so ein bisschen natürlich dann an so 60er, 70er Jahre Science-Fiction-Trash-Zeug. Auch zeichnerisch halt, das merkt man, dass da so Anleihen halt irgendwie sind. Das bekommt dann aber halt durch die Charaktere vor allem und deren Intrigen und Bündnisse oder auch halt die Wandlung der Charaktere, wie die sich verändern in der Zeit, so eine gewisse Tiefe. Gerade zum Ende hin nimmt es nochmal richtig Fahrt auf und es gibt auch einen krassen Cliffhanger und es ist auch so, wie soll ich sagen, wird dann auch teilweise sehr, sehr menschlich, wo dann Leute vielleicht vorher gegeneinander waren und dann aber in richtigen, also wenn es drauf ankommt, dann doch irgendwie füreinander da sind oder so. Also ich will nicht zu viel verraten, aber also das ist halt allgemein auch sehr schön, dass da wird halt oft auch in die Innenwelt von den Leuten geschaut mit so Textkästen Und da geht es halt auch um so eine Sache, naja, hier für meine Frau irgendwie nie richtig da gewesen, zu viel, also Workaholic-mäßig und so und nur an mich gedacht und halt immer so eine ganz schönen persönlichen Geschichten noch oder so Sachen, die dem Ganzen Tiefe geben. Was ich noch so ein bisschen vielleicht auffällig fand, die Zeichnung, also gefallen mir wirklich sehr gut, erinnere mich vielleicht auch so teilweise so ein bisschen an Low auf irgendeine Art. Also so,
ich glaube eher von der Farbe, oder? Also die Farbe, genau, ist halt sehr, sehr markant.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Genau, so sehr, sehr bunt halt teilweise im Gegensatz zu manchen Comics, die man so liest. Also alleine schon die Raumanzüge mit so einem ganz rot beziehungsweise pinken Visier und dann hier noch gelb und da blau und schwarz und also irgendwie so. Also ja, sehr, sehr schöne Zeichnung. Aber da ist es halt auch wirklich so, dass man merkt, gerade Buch 1, also die Farben macht übrigens auch jemand anders als die Zeichnung. Dean White nennt es sich der und der hat irgendwie auch echt total gute Arbeit da geleistet. Und da merkt man aber irgendwie auch, dass er, glaube ich, beim ersten Heft sich mehr Zeit gelassen hat. Also teilweise sind die Sachen dann viel weniger ausgearbeitet oder auch manchmal vielleicht die Zeichnung so ein bisschen einfacher.
Also innerhalb
dann
des Buches merkst du den Unterschied schon.
Ja, okay. Genau. Also das erste amerikanische Heft sozusagen, das, womit sie wahrscheinlich auch die Idee gepitcht haben, ist dann wirklich, also meiner Meinung nach, viel aufwendiger. Sieht dann halt teilweise so malerisch wirklich aus von den Farben und es wird dann teilweise zum Ende hin flacher und so ein bisschen typischer, diese Art der schwarzen Outlines und dann halt mit Farbe gefüllt. Das andere vorne sieht dann halt wirklich manchmal so aus. Ja, da sind die Linien auch zum Teil dann übermalt oder so. Also wirklich wie so kleine, ja, weiß ich nicht, Wasserfarbenzeichnung oder sowas, Acryl vielleicht oder so. Ja, aber trotzdem auch zeichnerisch total toll. Also schon auf jeden Fall eine Empfehlung.
Wir hatten es ja damals schon, ich weiß gar nicht, wollten wir das nicht vor einiger Zeit schon mal zusammen besprechen, weil ich kann mich erinnern, dass wir das, also dass ich schon relativ lange im Schrank stehen habe, aber ich...
Ja, auf Englisch aber, oder?
Ja, ja.
Also irgendwie. Ich hatte mir nämlich den Sammelband, also wir hatten ja einmal das Nummer 1, Heft Nummer 1 hatte ich mir vorgestellt, dann hatte ich mir den Sammelband auf Englisch gekauft, weil ich das interessant fand oder cool fand und das mal vorstellen wollte. Irgendwie, ja, liegt es aber immer noch im Schrank und jetzt habe ich mir halt von Splitter diese deutsche Ausgabe geholt.
Die ist aber auch größer, ne? Der Sammelband, also das Trade Paperback ist ja nur so normales Heftformat und das Black
Science ist ein bisschen größer.
Ja,
ist ein bisschen größer, aber auch so, hat mich fast ein bisschen gewundert, weil die Größe des Formats hat sich dadurch auch ein bisschen geändert. Also man hat an der Seite sozusagen immer einen weißen Balken,
ach so, okay.
Wo man auch nochmal sieht, auf welcher Seitenzahl man sich befindet. Das war, glaube ich, im Original nicht. Aber das finde ich teilweise auch, naja, schade, ist vielleicht übertrieben, aber es gibt ja, also Bilder, die eigentlich dann sozusagen bis zum Rand gehen sollen, sind dann halt, enden dann halt sozusagen im Weiß, mit so einem weißen Balken. Das finde ich fast ein bisschen schade da in der Hinsicht, aber trotzdem, also tut dir im Artwork jetzt auch nicht wirklich schlecht und ist auch irgendwie ganz cool, dass man natürlich so eine Seitennummerierung drin hat.
Aber man genau muss hinten, ich weiß gar nicht, wie das angekündigt ist, man muss sich, also ich habe gerade mal geguckt, in Englisch sind mittlerweile 4 Bände draußen.
Okay.
Also dann erstmal auf 4 Bände einstellen.
Gut.
Ich glaube, bald kommt noch mehr gehen, ist ongoing bestimmt, ja.
Der zweite auf Deutsch kommt, glaube ich, jetzt auch bald. Hinten drin sind noch so eine Covergalerie mit
5.
Ah ja. Vielleicht geht es ja noch weiter, wenn es ein Erfolg ist, wer weiß.
Der 5. kommt erst am 13. Dezember raus, aber der ist schon anvisiert.
Okay, also hinten drin sind noch so ein paar Variant-Cover oder überhaupt Cover abgebildet. Ist immer interessant, dass es ja wirklich auch für die einzelnen Comic-Läden zum Teil extra Cover gibt. Lustigerweise ist auch eins von diesen Greg Tocchini oder Tocchini, wie der ausgesprochen wird, der Typ, der Low gemalt hat, der hat auch ein Variant-Cover beigesteuert. Und ganz hinten sind dann noch auch so ein paar Skizzen und Farbskizzen. Ist auf jeden Fall ganz schöne Extras noch.
Gut, ungesehen quasi gekauft. Also wie gesagt, ich habe es ja auch noch da stehen. Ich muss es mal ungesehen erstmal lesen, aber trotzdem... Trotzdem, tolles Buch, hatten wir damals auch schon gesagt, also das ist nur nochmal festzustellen und wie gesagt, so eine schöne Hardcover-Ausgabe, die macht natürlich immer einiges mehr her, ich ertappe mich manchmal auch dabei, so gewisse Bücher, die ich mag, von Softcover auf Hardcover umzustellen, also irgendwie schön, was manchmal ist ja noch so ein bisschen ein Bonusteil, in dem Fall die Variant-Cover. Kommen wir zu meinem letzten Buch und ja, wisst ja, mein letztes ist dann meistens auch das, was mich überraschenderweise am meisten überzeugt hatte, wobei, insofern kann man das vielleicht mal sagen, mir so ein wenig die Geschichte bekannt vorkam im Sinne von einem anderen Buch. Es gibt ein Buch von Dmitri Glukowski, also irgendein Russe, glaube ich, Metro 2033. Mittlerweile gibt es da, glaube ich, auch mehr als ein Band, also es geht dann 2034, 35, wo die Menschheit quasi auch in der Metro lebt, unter die Erde geflohen ist, weil außerhalb es kein Leben mehr möglich ist. Entweder verseucht was oder auch Sonneneinstrahlung. Hier in dem Fall bei Eclipse, also ist es so, dass sie zwar raus können aus dem Untergrund, aber halt nur bei Nacht, weil sobald die Sonne aufgeht, würde jedes Lebewesen, was sich noch draußen befindet, gegrillt werden, also zerschmelzen, zerfließen. Und das ist auch das Tolle und ist hinten dann auch nochmal bei diesem Buch zu sehen, da haben die beiden, also die das gemacht haben, Zach Kaplan und Giovanni Timpano, noch so ein bisschen geschrieben zu dem, wie haben sie sich das Cover vorgestellt, wie haben sie sich einzelne Szenen vorgestellt. Deswegen lohnen sich diese Hefte auf jeden Fall immer mal, wenn man aber so ein bisschen was über die Machart wissen will, wie lange sie an diesem Cover gearbeitet hatten, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so imposant wirkt, aber wenn man genau hinschaut, haben sie geschrieben, ja, sie haben sich viel Mühe gegeben, dass diese Hand, die von unten so ins Bild kommt, eben nicht zombiehaft wirkt, sondern eben schon so verbranntes, geschmolzenes Fleisch entsprechen soll. Dann dieser Schutzanzug, wo man am Anfang auch noch so ein wenig unklar ist und dann diese gleißende, brennende Sonne im Hintergrund und dieses, ja, diese verlassene Skyline an sich irgendwie, also das soll schon so den Weg bereiten in dieses Buch und
war auch wieder Image-Comics, ja?
Ja, aber dieses Imprint, also Top-Cow, also das ist eher so Top-Cow, oder? Hatte ich ja gesagt, also ja. Vom Artwork hatte, ja, hätte ich eher so von der Art und Weise, wie es gezeichnet ist, das eher so in Richtung Onipress gedrückt, weil das wirkt so vom den Outlines her so wie mit Fineliner ganz viele kleine Details reingemacht und dann koloriert, also hat ein sehr...
Ich sehe gerade, ja. Erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß das nochmal mit dem Guard, mit Kanada erklärt.
Stand on Guard.
Genau, das ist so ein bisschen
von
so.
Von Brian K. Vaughan. Ja, so ein wenig in diese Richtung könnte, aber ich glaube, das war noch, also das ist noch feiner, also vom Line-Artwork ausgearbeitet irgendwie und hat zwar manchmal ein paar Figuren, die jetzt nicht so, die wirken ein bisschen steif oder sowas, aber trotzdem so dieses Overall, also dieses gesamte Setting, was man da hat, das ist schon ziemlich cool gemacht und die Eröffnungsszene ist, hat es gesagt, ich glaube, das ist New York, keine Ahnung. Und dann gibt es so diese Billboard-Charts, also diese Werbetafeln und da gibt es, glaube ich, in der Mitte ist dieses Flatiron und da guckt man schon, da wird halt Werbung für Solarsysteme gemacht, für Vitamin D, ein Vitamin D-Ersatz, also Vitamin D wird ja gebildet, glaube ich, wenn man quasi in der Sonne ist, also Sonne, eigentlich eine natürliche Sache, wenn man natürlich nicht in die Sonne geht, muss man das irgendwie ersetzen und Underground Farms, wo steht das da, Farms Fresh Products, also so Gemüse aus dem Untergrund und da denken wir sich, komisch, aber okay.
Witzig.
Und dann kommen irgendwann...
Also schon so auf sehr auf Details geachtet, dann selbst
ja, ja, genau, Szene genau.
So, ne?
Cool. Genau. Und dann kommen halt so plötzlich so, also Szene, alles okay, also stehen zwar Autos und ein Pferd irgendwie und man denkt sich, okay, ist so ein bisschen so Endzeit-Szenario und dann kommt plötzlich so ein Polizeikommando aus dem Untergrund und sagen, ja, es ist jetzt hier Sperrstunde, alles rein und müssen alle rein ohne Widerstand und dann wird halt so eine Tür zugemacht und dann geht die Sonne halt auf und dann sieht man eben diese, ich sag jetzt mal, New York, dieser Square da vor dem Flatiron, keine Ahnung, wie der heißt.
Times Square, oder?
Times Square, genau. Dass die Sonne aufgeht und die strahlt wirklich schon so blendend. Alles wird dann so von dieser blauen Nachtoptik eher so in dieses gelb-grünlich angehauchte und man merkt, dass diese ganzen Bürogebäude, die Scheiben kaputt sind, dass auf den, und das ist wieder, das steht hinten drin, dass auf diesen Gebäude, die quasi mehr oder weniger unter, also in Bodennähe sind, überall so, Air-Condition, also so Klimaanlagen drauf sind, damit die halt gekühlt werden und sowas. Also sehr, sehr viele Details, die man also später noch entdecken kann. Und dann kommt man eben zu diesem Protagonisten vom Anfang, die dann während die Sonne draußen ist, so Schäden beheben. Anscheinend müssen nicht alle irgendwelche Gürteltiere rennen anscheinend immer noch rum. Die sind wahrscheinlich hitzeresistent, keine Ahnung. Und die zerbeißen so die Kabel und sowas. Und dann sind sie so ein Arbeitertrupp, der halt dann auch bei Tage halt so die Sachen repariert und dann werden sie aber zu einem, ich sag's mal, einer Art Notfall gerufen und da ist eben ein Mensch ohne Schutzanzug der Sonne ausgesetzt gewesen, eben der die besagte Hand vom Anfang am Bein mit so einem Fuß in einer Kette, also festgekettet, einem Stein, dass er nicht wegrennen kann und der ist halt total zerschmolzen und verbrannt und eben tot und dampft noch so ein bisschen im Hintergrund, ist dann noch so ein Bibelvers, also irgendwie sinngemäß, also von denen, die Wurzeln nicht tief genug sind, da hat der die Sonne dahin gefegt, irgend sowas, also so leicht biblisch angefangen. angehaucht, noch so eine Motivation, die dahinter ist. Und dann ist man wieder im Untergrund und wie die Leute sich dann waschen nach diesem Arbeitseinsatz und so ein bisschen drüber reden, dass das eigentlich gar nicht sein kann, dass da jemand draußen war, weil die Leute eben nur mit diesen Schutzanzügen raus können, während sie tagsüber sind. Aber da diese Nachricht an der Wand mit Blut geschrieben war, muss es entweder einer von ihnen gewesen sein oder irgendwie ein anderer, der so einen Anzug hat. Und der Hauptprotagonist, also ganz am Anfang, den wir auch sehen, der lebt dann auch so in einem, ja, irgendwo im Untergrund, also die leben ja alle im Untergrund, aber in irgendeinem ehemaligen Bibliothek oder irgend sowas oder eine Buchhandlung oder was auch immer, mit ganz vielen Hunden, und ist aber so einer der Besseren, die da draußen arbeiten kann, und die werden halt zu dem Big Boss, wie es immer so ist, gerufen, zu dieser Solarfirma. Also irgendwie müssen die immer noch Geld verdienen. Dass der richtig viel Kohle hat, merkt man auch darin, dass der im Untergrund, im Hintergrund in seinem Büro riesige Monitore hat, wo quasi in Echtzeit das Bild, was außen ist, unten auf diese Monitore transferiert wird, damit man so das Gefühl hat, man ist quasi in einem Hochhaus und man ist draußen. Und wie sich herausstellt, wurde seine Tochter auch bedroht von dem gleichen, der diesen anderen Mann umgebracht hat, und nun ist er so als Schutzkommando mit eingeteilt worden. Und dass das alles auch so eine leicht dekadente Art hat, weil dann, wenn man halt Geld hat, dann kann man auch tagsüber über der Erde sein, in Clubs, wo die Fenster vernagelt werden, wo keine Sonne eindringt, und dann ist dort halt, wie es nachts so Underground-Club ist, weißt du, wo die Musik spielt und die alles sind, natürlich von Bodyguards bewacht, die Tochter. Und dann scheint so, dass dann ein Ereignis eintritt, dass der Club evakuiert werden muss. Und natürlich sind dann bei dem Mädel, das er beschützen soll, auch noch diverse Bodyguards. Und dann kommt eine ominöse Figur an mit einem Auto und einem Spiegel. Also die ziehen sich so in eine Hintergrund, Back Alley zurück, wo eigentlich kein Sonnenlicht hinkommt. Aber wenn der Truck vorfährt mit einem Spiegel montiert und das Licht umleitet, dann werden die halt auch alle gegrillt, gebraten. Hm. Aber werfen sich halt wie echte Bodyguards noch vor diese Tochter. Also das heißt, so viel vorweg, die überlebt. Und es gibt am Ende noch eine Enthüllung. Also wir erfahren zumindest noch mal ganz kurz, wer dieser ominöse Typ ist. Mehr sage ich nicht. Aber sehr, sehr spannend gemacht. Also das ist so eines dieser Bücher, wo ich sage, alles richtig gemacht. Und das letzte Panel, das ist grandios gemacht, weil unser Bodyguard zerschießt nachher diesen Spiegel. Daraufhin taucht dieser andere Typ auf. Und auf dem Boden, wir sehen diese ominöse Figur, die hinter diesen ganzen Anschlägen steht. Ganz, ganz, also eine große Seite, die füllt diese Seite fast komplett aus, und nur am Boden liegt ein Fragment einer Spiegelscherbe, und darin sehen wir unsere beiden, also den Bodyguard und das Mädchen, in der Reflexion. Grant, habe ich noch nie gesehen sowas, also fand ich toll gemacht, weil du halt wirklich alles drin hast, also von der künstlerischen Umsetzung grandios geleitet. Und das war's dann schon für das erste Buch. Kann ich bedenkenlos empfehlen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ist halt eine spannende Geschichte.
Also was denkst du, wie es weitergeht? So ein bisschen im Untergrund dann? Oder was?
Naja, sie versuchen sicherlich jetzt diesen ominösen Typen da zu stellen, rauszubekommen, wer das ist und was seine Mission ist und sowas in der Richtung. Aber wie es bisher gemacht ist und mit welchen Details die dann gearbeitet haben, also es wird ja noch dann so ein bisschen erklärt oder hinten beschrieben, also zum einen auch, wie sie dieses Cover gestaltet haben, und da musste ich auch nochmal nachgucken, der Zeichner hat gesagt, dass er sich zum Beispiel an John Cassidy da orientiert hat, und dann habe ich gleich bei Google eingegeben, John Cassidy, und festgestellt, dass John Cassidy tatsächlich wirklich so, wenn der Cover zeichnet, immer ganz, ganz prominent eben diese Figuren in den Vordergrund treten lässt und alles andere so drumherum, also es ist schon ein sehr eigener Stil. Dann auch so die Art und Weise, wie er diesen Panel-Aufbau gemacht hat. Also wie er so in dem einen Panel, wo wir unseren Protagonisten sehen, da wird halt erstmal ganz groß gezeigt, wie er duscht, und man merkt aber, dass alle anderen miteinander kommunizieren und er so ein Außenseiter ist, also wie er allein dargestellt, also allein gestellt wird innerhalb dieser Szene. Also grandios gemacht, also sehr viel Überlegung reingesetzt, und auch dass die weiteren will ich gar nicht so sagen. Also lohnt sich wirklich jede Seite zu lesen. Ein tolles Buch. Und er meinte auch ganz am Ende dann, wo er denn dieses Mädel so kurz zuvor so in Sicherheit bringen will, hat er auch wirklich einen interessanten Shot gemacht. Also die wollen in so einen Untergrund-Gulli reinsteigen. Und dann setzt er quasi die Kamera unter die Protagonisten, und die steigen quasi so auf die Kamera drauf, also in diesen Gulli quasi rein, aber so von unten betrachtet. Also ganz, ganz tolle Einstellung, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, eben dieses Element Comic zu nutzen. Und ich muss sagen, ich finde es großartig. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt, also wie weit das angesiedelt ist, aber ich denke mal, dass der erste Handlungsbogen bei Top Cow ist in der Regel so, die ersten vier Hefte umfasst. Aber wie gesagt, ganz, ganz tolles Buch. Bei mir nur der kleine Kritikpunkt, dass es mir von diesem Roman eben Metro 2033 ein wenig bekannt vorkam, so dieses grobe Setting, aber es hat diesem Lesevergnügen keinen Abriss getan. Also ich muss sagen,
es gibt es ja auch begeistert. Als Computerspielserie, dieses Metro, das ist ja auch sehr erfolgreich als Computerspiel.
Es ist dann, glaube ich, auch
so einem, von Russen, so, ne?
Auch? Ja, von diesem Russen, genau. Dieses Universum Metro, also der vermarktet es ganz gut und da gibt es auch ganz viel Fanfiction dazu, also die, wo er sagt, die Leute können da auch gerne was dazu schreiben und machen. Hat schon seine Qualitäten. Und aber wie gesagt, Eclipse, ganz anderes Ding. Also auch schon dieser Hintergrund ist ja nicht ganz so, aber tolles Ding. Unbedingt mal reingucken. Wenn er nur eins kauft, dann kauft Eclipse.
Ja, hoffentlich findest du auch den Weg nach Deutschland noch. Das finde ich ja immer besonders schön.
Und bei Top-Cow-Büchern, ich weiß aber nicht, habe ich das Gefühl, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber...
Ich glaube, wenn es ein wirklicher Erfolg wird, dann klappt das schon, aber das weiß man natürlich jetzt
auch weiß man auch noch vorher leider nicht,
ja. Also man merkt ja jetzt schon alleine wieder, ne? Oder überhaupt in den letzten Monaten oder wie lange wir das halt schon machen, es kommen halt wirklich einfach immer coole Sachen raus. Und wie wir gerade gesagt haben, Black Science gibt es jetzt auch schon das fünfte Hardcover, also das ist einfach der Markt. Ein bisschen wird da leider auch überschwemmt. Das heißt eigentlich im Umkehrschluss nur, wenn wir wollen, dass es weiterhin so viel gibt, müssen wir echt viel lesen, damit es auch alles erfolgreich bleibt.
Naja, oder man muss halt wirklich, also merkt ihr bei uns auch, also manchmal verliere ich dann auch so den Überblick, also was ich alles schon gelesen habe, so an Einzelnummern und dachte mir jetzt, was hatte ich eigentlich so brennend interessant? Dann gucke ich meinen Podcast, also die Huntingdown Comics nochmal durch, dachte mir, ach ja genau, das wolltest du ja auch nochmal weiterlesen. Manchmal vergisst man das dann von einer zur nächsten Woche auch und dann, aber dann liest man es halt später und freut sich, Mensch, das war ein tolles Buch, hatte ich ganz vergessen, dass das so gut war und das hat halt ein bisschen länger gedauert, passiert auch. Oder man wird überrascht, wenn es auf dem deutschen Markt auftaucht und sagt, man hat es doch irgendwie schon gelesen.
Das ist ja manchmal dann auch wirklich einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr später, dass man denkt, ach Mensch, stimmt ja, das war ja so cool, gucke ich es mir nochmal auf Deutsch an. Also so wie jetzt bei Black Science zum Beispiel. So, ich wollte noch ein paar kleine News einstreuen, du bist ja soweit fertig, glaube ich, ne? Aus der Welt der Comics. Ich hatte ja letztes Mal The Divine vorgestellt von Hanuka, den Hanuka Brothers, sage ich mal. Und zwar gibt es dann eigentlich ein sehr schönes Interview auf Comic Report, habe ich das gefunden. Das könntet ihr euch, wenn ihr euch für den, ich kann mich erinnern, dass ein Leser zum Beispiel sich ja damals gefreut hatte, dass ich das vorgestellt hatte und der ein Fan von ihm schon war. Und da ist ein cooles Interview von Asaf Hanuka. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Dann so ein bisschen traurige Nachricht, der von Tokyo Pop, der Geschäftsführer, der ist, oder was heißt traurig, ist aus privaten Gründen zurückgetreten. Man weiß jetzt noch nicht so genau, was da los ist. So. Also hat bisher heißt es nur privat. Und es ist jetzt vor allem auch so ein bisschen persönlich für mich traurig, weil im Endeffekt ist Joachim Kaps dafür verantwortlich, dass ich eigentlich auch in der Comicbranche arbeite. Ich hatte das ja, glaube ich, damals mal in diesem Interview, was du über mich geführt hattest, damals vor Hunting Down Comics, gab es ja mal so ein Interview und da hatte ich ja so ein bisschen erzählt, wie meine ersten Schritte waren. Also ich hatte ja eigentlich ursprünglich Computerspiele, also so Konzeptzeichnungen und so Texturen für so ein Computerspiel gemacht und hatte dort dann Sascha Wüstefeld kennengelernt, der bestimmt einigen auch ein Begriff ist vom Upgrade, was er jetzt momentan mit Ulf Graupner macht. Und den habe ich dort kennengelernt und er hatte damals zusammen mit Hubertus Gruflet, der wiederum mit mir zusammen Alisek dann gemacht hat. Also die hatten damals zusammen etwas vorbereitet für den Kreisen Verlag halt. Und Sascha hatte mich damals dann gefragt, willst du nicht mitmachen dort? Und dann haben wir 8 Jahre oder sowas zusammen gearbeitet. Erst halt für den Kreisen Verlag, der damals der Comicbereich wurde damals von Joachim Kaps geführt. Und unter Joachim Kaps wurde überhaupt auch der Manga-Bereich damals bei Carlsen aufgebaut und wurde damit zu einem Riesenerfolg. Also er hat wirklich, könnte man fast sagen, Manga nach Deutschland gebracht mit diesen ganzen ersten Hits wie Dragon Balls und so. Und genau, das war halt dann sozusagen mein erster, ja, also unser Auftraggeber so ein bisschen. Und der war dann aber halt nur so ein paar Monate noch oder ein Jahr oder ein halbes Jahr hat er uns dann begleitet und ist danach, hat danach Tokyo Pops Deutschland gegründet. Und Tokyo Pop ist ja jetzt mit Popcom, haben die ja jetzt auch diesen Comic-Imprint, wo wir auch immer was vorstellen. Also heute diesmal zum Beispiel war es ja dieses Yaxin, aber auch viele amerikanische Sachen, Deep State zum Beispiel letztes Mal, glaube ich. Also sie haben wirklich ein sehr schönes Comic-Programm jetzt auch aufgebaut, aber auch so mit die coolsten Mangas eigentlich, zum Beispiel ja mein Lieblingsmanga Death Note. Insofern, wie gesagt, Joachim Kaps auf jeden Fall für mich auch persönlich irgendwie so ein Typ, an den ich mich natürlich da immer erinnern werde und der, ja, wo, was ich einfach schade finde, dass er jetzt wahrscheinlich aus der Comicbranche halt ganz austritt. Genau.
Mhm. Aber du hast gesagt, man weiß noch nicht so richtig warum, ob das jetzt einfach
private Gründe heißt. Private, es. Ich hoffe echt, dass es nichts Gesundheitliches ist, aber ich denke mal, wahrscheinlich nicht.
Privat ist meistens sowieso Umschreibung für irgendwas Gesundheitliches, was dann nicht mehr.
Ja, oder vielleicht auch jemand anders gesundheitlich, wer weiß. Also man kann auch, also ich sag mal so, du hattest es ja gerade auch nochmal gesagt, Comicbranche, hartes Pflaster, schwer da Geld zu verdienen. Also ich glaube, als Leiter eines Verlages, der wird schon sein Geld gemacht haben und so, aber es ist halt auch, glaube ich, ein sehr stressiger Job. Also ich habe ihn halt auch kennengelernt, damals, der hat so gebrannt für Comics und hat irgendwie auch unser Projekt irgendwie uns da so krass gepusht auch, weil er halt einfach so viel Energie da reingesteckt hat. Also ich kann mir einfach auch vorstellen, dass man dann so ein bisschen nach all den Jahren so ein bisschen ausbrennt irgendwie.
Könnte sein.
Ja, also dann eine Kleinigkeit noch, was mich wiederum sehr gefreut hat, dieser Miyazaki, den kennt ihr ja bestimmt viele von euch hier. Totoro hat er zum Beispiel gemacht, Prinzessin Mononoke, also diese ganzen japanischen Anime-Filme, die über Disney immer nach Deutschland auch kommen, Chihiros Reise ins Zauberland, wahrscheinlich das bekannteste. Und der hatte ja eigentlich schon vor ein paar Jahren gesagt, er macht nichts mehr. Und sein Sohn ist ja so ein bisschen in seine Fußstapfen getreten, hatte aber bisher, wie ich finde, jetzt noch nicht seine Genialität erreicht. Und der macht jetzt aber tatsächlich, so wie es aussieht, nochmal ein Full Feature, nochmal einen richtigen Film. Das war ursprünglich für den, in Japan gibt es ja so einen Themenpark, so ein Ghibli, also Ghibli Studio heißt das ja, dieses Studio, wo er der Chef ist und der Regisseur sozusagen. Und da gibt es so ein Studio, so ein Park halt. Und da wollte er, glaube ich, so einen Kurzfilm machen und macht es jetzt anscheinend nochmal als Full Feature, also richtig volle Länge Film. Da habe ich mich sehr gefreut. Genau, das war es eigentlich auch schon fast. Ich habe noch was Witziges gefunden, weil habt ihr ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, Lego sich in letzter Zeit immer mehr so Richtung Film und, weiß ich nicht, Harry Potter und, weiß nicht, Zurück in die Zukunft, aber auch so Zeichentrick wie Simpsons oder Comic-Kram wie Batman und so. Und da soll ja jetzt auch dieser Batman-Film rauskommen. Und da gibt es jetzt so ein paar, also der Batman-Film, der scheint wirklich sehr, sehr abgefahren zu sein. Und zwar kommen jetzt halt die ersten so Spielzeuge, also so Lego-Figuren dazu raus. Und da gibt es dann tatsächlich hier Batman als Fee und als Glam-Rocker und, keine Ahnung, mit rosa Outfit und auch als Wolverine-Kopie und so, aber auch so andere Figuren in normalen Outfit wie der Joker aus Asylum halt mit diesem orangenen Gefangenenanzug oder wie auch immer. Also da gibt es ein paar ganz witzige Figuren, war einfach, fand ich irgendwie abgefahren, was
sieht
da so rauskommt.
Sieht zumindest cool aus, aber das ist wahrscheinlich entweder so gemacht, dass man dann, keine Ahnung, nur diese so eine kleinen anonymen Bags kauft für 5 Euro oder sowas und nicht genau weiß, was man eigentlich bekommt.
Das kann sein. Oder man muss alle kaufen für 100 Euro oder so. Das
ja, könnte auch sowas sein. Aber soll ich dir mal gerade sagen, wann man merkt, wann man zu viel Englisch oder auf Englisch liest? Wenn ich lese, ja. ihr wollt Batman als Vieh haben, also Vieh die Gebühr, und ich überlege, was wollen die mit diesem Satz von mir eigentlich?
Nee, ach so, oh mein Gott, das jetzt verstehe ich. Okay.
Lese ich so weiter, Wolverine Kopie. Ah, okay, Fee.
Ja, genau. Um Gottes Willen.
Ja,
war doch wieder eine schöne Ausgabe, eine schöne Weihnachtsausgabe. Ach Mensch, eine Sache hätte ich jetzt fast vergessen. Ich wollte ja noch ein bisschen was verlosen. So, du hattest dir eine Frage oder irgendwas ausgedacht, oder?
Ich würde einfach sagen, wir belohnen einfach die Hörer. Wir werden es einfach unter denen verlosen, die regelmäßig bei uns kommentieren oder die jetzt kommentieren. Ihr dürft auch gerne reinschreiben, was bei euch comicmäßig unter dem Christbaum, Weihnachtsbaum oder dem sonstigen nicht religiös geprägten Fest unter dem Baum lag.
Oder was ihr euch wünscht, reicht vielleicht auch.
Oder was ihr euch wünscht.
Früher schon schreiben wollt.
Wobei dort auch gilt als Universalantwort Weltfrieden und härtere Strafen für Wiederholungstäter. Aber genau, also sowas in der Richtung und dann seid ihr automatisch dabei und dann suchen wir einfach das raus. Also es soll auch ein bisschen eine Belohnung sein. Wir werden es auch nicht nochmal extra im Beitrag verwursten.
Ach, echt? Wollen wir?
Naja, weil ich finde immer doof, weil dann kommen irgendwelche, dann taucht das auf irgendeiner Gewinnseite auf und dann gewinnen am Ende irgendwelche, die den Podcast eigentlich nicht hören und will ich auch nicht unbedingt irgendwie, oder?
Also oder, du sagst, oder wir können es natürlich auch so machen, einfach unter den Ersten, die kommentieren und dann haben natürlich die, die später kommentieren, die es dann erst später gelesen haben und nicht wirklich den Podcast regelmäßig hören, dann haben die halt immer, dann haben die einen kleinen Vorteil sozusagen.
Na gut, machen wir es so, dann schreiben wir es nochmal rein,
ja so machen.
Verlinken wir nochmal, genau, was für Bücher es zu gewinnen gibt.
Ja, ich kann jetzt ein paar noch nennen und wahrscheinlich will ich auch noch irgendwas entweder von einer Liesig oder eine Zeichnung oder so. Muss ich mir noch überlegen, können wir ja nochmal entweder ein Bild dazu machen oder nochmal das dazu schreiben. Also es gibt unter anderem Emilio Tasso, so eine Graphic Novel von Carlsen, dann dieses Hinges, was ich neulich vorgestellt habe von Popcom, dann Caravaggio von Panini, da aber mit Rezensionsexemplar-Stempel drauf und halt wie gesagt noch, wahrscheinlich kommt noch was dazu, irgendwas von Alisic oder so wahrscheinlich auch noch. Und genau, könnt ihr dann auch noch schreiben oder so. Wir schreiben euch dann an und ihr schreibt uns, was ihr haben wollt davon. Genau, dann frohe Weihnachten auf jeden Fall. Nächstes Mal, wir können es ja schon mal andeuten, machen wir vielleicht wieder so ein kleines Star Wars Special, weil ja dann wahrscheinlich der zweite Teil auch schon im Kino lief.
Naja, ist ja nicht das zweite Teil, ja, das ja, war das nicht so ein Prequel vor irgendwas, vor irgendwie, aber ja, trotzdem spannend.
Also. Side Story irgendwie, ja, genau. Rogue One, genau. Und comic-mäßig hat sich ja auch schon ein bisschen was getan wieder. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören, sage ich mal.
Wünschen euch einen, weil wir uns ja nicht mehr hören, dann, also zumindest ihr hört uns dann nicht mehr, einen guten Rutsch und frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit. Genau, und lest viele Comics in eurer Freizeit und ja, wenn ihr fertig seid, verschenkt sie einfach oder gebt sie irgendwo anders hin oder empfehlt sie. Und ja, manchmal empfiehlt man auch uns etwas und ja, wir lesen es dann manchmal auch.
So. Ach stimmt, wenn ihr unbedingt irgendwas noch verschenken wollt, wir geben uns auch dafür her, dass ihr uns was schenkt.
Genau, für sowas, das ist überhaupt kein Problem, das nehmen wir gerne in Empfang. Ansonsten gibt es ja auch die Wunschliste von Helge. Findet ihr, wo war es eigentlich bei
comicreview.de, oder?
Ja, comicreview.de, aber ganz unter welchem Titel? Unter Wunschzettel. Ach, das war ja ganz, ganz profan, ganz oben, wenn ihr zu viel Weihnachtsgeld bekommen habt. Da findet ihr sicherlich was. So, das soll es aber gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit im Jahr 2016. Das nächste Mal hören wir uns 2017 wieder. Macht's gut. Tschüss.
Frohes Neues, frohes Fest. Tschüss. Hunting down comics.